So, hallo. Servus. Willkommen zum Chaos-Seminar. Spontan aus aktuellem Anlass. Heute zum Thema zivile Vorratsdaten und Gehorsam. Wir haben tatsächlich aus aktuellem Anlass hier das Thema eingeschoben. Letzte Woche ging im Hohes Bundestag eine Gesetzesvorlage durch, die vorsieht, Vorratsdatenspeicherung in Deutschland einzuführen. Kurz gesagt heißt es, eine 6 Monate dauernde Totalprotokollierung jeglicher Kommunikationsmetadaten, also alles bis auf den Inhalt, was eigentlich schon ziemlich viel ist. Und unserer Meinung nach ist das nicht schön, sowas gehört sich nicht zu tun, sowas macht den Staat nicht mit seinen Bürgern. Deswegen wollen wir heute mal ein bisschen demonstrieren, was man zumindest auf technischem Wege dagegen tun kann. Sinnvollerweise wäre hier ein Einwand auf politischer Ebene nötig. Das wird auch schon gemacht vom AK Vorratsdatenspeicherung. Weiß nicht, ist jemand hier vom AK Vorratsdatenspeicherung? Da gibt es unter anderem die Verfassungsklage mit, weiß nicht, einer Rekordanzahl von 7000 Unterstützern oder Unterzeichnern gegen dieses Gesetz. Und wir hoffen auch alle, dass es durchkommt. Aber bis es zu dieser Klage kommt und bis diese Klage dann durch ist und hoffentlich auch erfolgreich ist, müssen wir ja irgendwie auch sonst mal was tun, um uns gegen dieses unserer Meinung nach offensichtlich grundgesetzwidrige Gesetz zu wehren und halt, was man so im Rahmen der Mittel tun kann, die einem als Privatmann, als Zivilist zur Verfügung stehen, um da ein bisschen gegenzuhalten. Genau, wir sind hier zu viert heute. Nico, Stefan, Marcel und ich, Michael. Dadurch, dass das alles ein bisschen spontan ist, ist vielleicht nicht alles perfekt. Es ist insofern Absicht, dass ihr oder gewünscht, dass ihr jederzeit eingreifen könnt, Fragen stellen könnt, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben oder irgendwas nicht wirklich optimal machen. Wenn ihr was besser wisst, immer gleich melden, gleich reinreden. Wir machen erstmal ein bisschen Agenda-Setting am Anfang, also erzählen ein bisschen, worum es geht. Dann hat Stefan auch ein paar tolle Folien noch vorbereitet, mit ein paar Verweisen auf die tatsächlichen Gesetzestexte, beziehungsweise auf die Vorschläge und die Vorlagen, die da jetzt ab 1. Januar wohl gelten sollen. Es ist da wohl teilweise so, dass manche erst am 1. Januar 2009 gelten sollen, einige aber schon am 1. Januar 2018, was ja nur noch ein paar Wochen sind. Und im Anschluss daran machen wir ein bisschen Hands-on, um euch, wie gesagt, ein paar Mittel an die Hand zu geben. Primär wird es Tor sein. Wir zeigen, wie man Tor installiert und benutzt. Geben auch ein paar Hinweise darauf, was man da beachten muss, wo Probleme sind. Das wird so das Thema heute sein. Wollt ihr noch ein bisschen was agendatechnisch sagen? Sonst steigen wir gleich in die Folien ein. Nein, machen wir gleich Folien. Dann gebe ich einfach mal weiter an Stefan.
So. Ich darf mir jetzt die ehrenvolle Aufgabe, mich über das ganze Theater einfach mal erstmal auszukotzen. Ich muss zugeben, wie das die letzten Wochen, Tage, Monate durchgegangen ist, das hat mich ganz gewaltig angekäst. Aus diesem, jedem ganz aktuellen Anlass hat sich jetzt auch hier gerade nochmal eine Folie mit reingemauschelt, sofern der Mac mich weitermachen lässt. Klick. Nö. Oh, guck mal. Das ist interessant. Ich habe auf ich mache gar nichts. Das ist der Bundestrojaner, der jetzt alle Geheimnisse offenlegt. Der läuft schon auf vielen. Ja, genau. Wie geht's weiter?
Mit dem Pfeiltasten links rechts und nicht auf E-Mails klicken.
Ich habe auf nach rechts getickt. Aber ich bin. Jetzt weißt du, warum ich keinen Mac habe. Okay. Es gibt so ein Projekt, das nennt sich Abgeordnetenwatch. Webseite kennen vielleicht der ein oder andere von euch. Alle, die es nicht kennen, ich fand die Idee vom Prinzip her am Anfang ziemlich geil. Da findet man erstmal, wer ist eigentlich aus meinem Landkreis eigentlich der Abgeordnete. Und zum anderen kann man dort abfragen, das Abstimmungsverhalten der einzelnen Abgeordneten, zu welchem Thema sie wie abgestimmt haben, wenn sie überhaupt abgestimmt haben, weil sie gerade zufällig mal nicht anwesend waren. Und wie bitte? Sowas passiert ab und zu, dass man einfach verhindert ist zu wichtigen Entscheidungen. Aber zum Thema Umfaller komme ich gleich noch. Und zum anderen kann man den Leuten dort Fragen stellen über so eine Art Forensystem. Eigentlich cool, auf der einen Seite bekommen die Abgeordneten dann gebündelt die Informationen, sie bekommen nicht dieselbe Frage 100 Mal in leicht variierter Formulierung. Und auf der anderen Seite dachte ich immer, war ich immer der Meinung, es ist eine Webplattform, da ist es öffentlich, da ist vielleicht der Leidensdruck zu antworten ein bisschen größer. Enttäuscht habe ich dann festgestellt, dass es meistens nur Textbausteine sind, die man dort dann auch zu hören bekommt und zu sehen bekommt und im Löwenanteil der Fälle auch noch am Thema und an der eigentlichen Frage dabei. Aber heute habe ich eine Antwort gefunden von dem Herrn Wiefelspütz, der tatsächlich in eigenen Worten geantwortet hat. Das war nicht der Ghostwriter, das war allein dem Tonfall nach. Da hat jemand mal ganz diskret gefragt, ja, also wie das jetzt eigentlich mit der Vorratsdatenspeicherung sei. Es wurde einem immer erzählt, es wäre ganz böse gegen den internationalen Terrorismus und die organisierte Kriminalität. Und ob die sich nicht einfach irgendwie dagegen wehren könnten, die organisierten Verbrecher, sonst wären sie ja nicht so organisiert. Und dann hat er darauf geantwortet, sie werden hinnehmen müssen, dass der Gesetzgeber, ja, das würde ich am liebsten jetzt auch verstecken, dass der Gesetzgeber in Sachen Vorratsdatenspeicherung eine andere Meinung hat als Sie. Okay, so viel zum Thema Bürgernähe. Ich wäre für die Vorratsdatenspeicherung auch dann, wenn es überhaupt keinen Terrorismus gäbe. Okay. Also, ich muss sagen, das sind so die Augenblicke, wenn ich unsere Volksvertreter so höre, dann weiß nicht, habe ich entweder Kreislaufprobleme oder es kommt mir die Galle hoch oder so. Nein, nein, also sowohl die Frage war sehr, sehr höflich und sehr, sehr freundlich und sehr, sehr sachlich formuliert. Ich kann es jedem empfehlen, nur mal nachzulesen. Das ist so eine der vielen Schmankerl, die man so die letzten Tage und Wochen von den Leuten aus Berlin zu hören bekommen hat. Das andere Thema, Leute, die zu Abstimmungen nicht da sind. Man kann natürlich bei einer Sache, wo man Gewissensprobleme hat, hat man mehrere Möglichkeiten, wenn man da zu so einer Partei gehört. Die eine Möglichkeit ist, man kann es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren und ist dummerweise terminlich verhindert. Gab es ein paar. Dann gibt es welche, die kriegen tatsächlich den Arsch hoch und stimmen dagegen. Und es gab eine namentliche Abstimmung, das ist also unsere Helden sind also tatsächlich namentlich bekannt. Die bekommen jetzt halt dafür, dass sie ein bisschen Courage bewiesen haben, von ihrer Partei intern die Hucke voll wahrscheinlich. Die nächste Möglichkeit ist natürlich der Standardumfaller.
Der Hammer an dieser Aussage, er würde das auch machen, wenn es keinen Terrorismus gäbe, ist das, was es impliziert. Und zwar, dass er das gern haben möchte, einfach nur, weil er als Staat das gerne haben möchte. Ohne Grund. Also er möchte das gern ohne Begründung haben, nur einfach, weil es ihn als Staat interessiert, was seine Bürger tun. Und das sind Verhältnisse, die können wir nicht wollen. Also, ja.
Unverschämtheit. Zum einen ist es halt das Gegenteil von dem, was vorher verkauft wurde. Die Aussage ist das Gegenteil von dem, was man vorher gesagt hat, dass es eben um den Terrorismus zu bekämpfen ist. Und dann auf der anderen Seite die zweite Unverschämtheit, die in der Aussage drin steckt, ist halt einfach, es ist mir egal, was ihr wollt. Also diese Überheblichkeit. Und das dritte ist, wir finden das gut, wir wollen Vorratsdatenspeicherung und deswegen machen wir das. Fertig. Aber zurück zu den Arten von Abgeordneten. Also die letzte Kategorie waren die vorletzte Kategorie waren die Wachsweichen, die Linientreuen, die Umfaller, die halt den Hammelsprung mitmachen. Die Parteispitze gibt vor, der Koalitionsbeschluss lautet und deswegen stimmt man halt so ab. Und der Gipfel der Genüsse waren die sich heute an die Presse gewandt haben und allen Ernstes gesagt haben, also wir haben zwar dafür gestimmt, aber wir haben schwere Gewissensbisse mit schwerem Gewissen, also wir haben äußerste Bedenken verfassungsrechtlicher Natur und politischer Natur, ob das die richtigen Signale sind, ob überhaupt verfassungskonform sind. Und sie haben zwar dafür gestimmt, dass das Gesetz durchgeht, aber sie hoffen doch, dass aus Karlsruhe dann die richtigen Signale kommen. Ja, Herrgott, noch eins, warum kriegt ihr euren Arsch nicht hoch und stimmt dann dagegen, so wie ihr es tun solltet? Okay. So viel zur aktuellen politischen Situation. Ja, wie gesagt, das sorgt immer für ganz, es ist ganz schlecht für den Kreislauf und den Blutdruck, sich über sowas aufzuregen, aber. Okay, was haben unsere Herren Volksvertreter jetzt eigentlich da beschlossen? Ich habe mal den Gesetzestext mal aufgemacht und mich da mal durch die 200 Seiten mal durchgekreppt. Ist übrigens sehr lustig, so ein Ding. Das ist gar kein Gesetzestext, sondern das ist mehr ein Diff. Also, wer schon mal so ein Diff-Unix-Auszug von einem Patch gelesen hat, der kommt sich da gleich richtig zu Hause vor. Also, technisches Unverständnis kann man den Gesetzgebern also an der Stelle, glaube ich, nicht nachweisen. Da steht dann drin, Paragraph sowieso, Abschnitt sowieso, da wird dann die Zahl 1000 durch 10.000 ersetzt. Okay, jetzt geht das Geblättere los. Was war denn das eigentlich? Worum ging es eigentlich? Ja, der Absatz so und so, alle Worte so und so werden ersetzt durch dieses und jenes Wort. Sogar Plural und Singular ist separat ausformuliert in der Suchen- und Ersetzungsanweisung. Also ganz amüsant, mal reingucken. Okay, aber was sie tatsächlich geschrieben haben, das steht im der Knackpunkt, der steht tatsächlich im Fließtext drin. Was wird eigentlich gespeichert? Und zwar gespeichert wird nach Paragraph 113 Telekommunikationsgesetz die Verkehrsdaten öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste für Endbenutzer. Also an der Stelle hat man sich ein bisschen elegant drum rumlaviert, dass es ja sowas gibt wie Backbone-Anbieter und dass man die Leute vielleicht am D6-Umschlagknoten in Frankfurt vielleicht nicht inzwischen Terabit pro Sekunde protokollieren lassen möchte. Weil das war ihnen dann doch einsichtig, dass das technische Problem das sein könnte. Okay, also gespeichert wird Telefonverbindungen. Also es geht nicht, egal worum es, also bei der ganzen Geschichte, es geht niemals um die Inhalte der Sachen, es geht nur um die Verbindungsdaten, also um die, wer hat mit wem zu welcher Uhrzeit. Also das, woraus man dann soziale Netze rekonstruieren kann. Das, die Psychologen bei der Polizei dann immer sehr interessiert sind zu gucken, welches Gefüge hängt mit wem zusammen und wie lang wird denn gesprochen. Die Informationen reichen typischerweise aus irgendeiner der Kriminalen hat mal in einem Artikel gesagt, ich habe leider die Referenz nicht mehr gefunden, so für 80% der Sachen, der Angelegenheiten. Da reicht schon nur das Beobachten, wer mit wem und der Rest ergibt sich dann von alleine. Muss man gar nicht den Gesprächsinhalt kennen. Bei Telefonverbindungen sind diese Metadaten der Kunde, also mit Kunde ist immer assoziiert dann die zugehörigen Stammdaten, also Realname, Realanschrift, seit wann der Vertrag läuft, solcherlei Dinge. Gespeichert wird die gerufene Nummer, also wen hat der Mensch angerufen und die Uhrzeit und wie lange hat das Gespräch gedauert. Wenn belegt war oder wenn der am anderen Ende nicht rangegangen ist, dann wird diese Information trotzdem aufgehoben. Also auch vergebliche Versuche werden da gespeichert. Und bei Handys wird zusätzlich noch der Standort gespeichert. Standort ist definiert die Funkzellen, die am Anfang des Gesprächs erreichbar waren. Funkzellen, Mehrzahl betone ich deswegen, weil man ist zwar nur in einer Zelle eingebucht, aber wenn beim Provider die Informationen über mehrere Zellen da sind, dann hat man da Signalstärke und kann dadurch die Positionsbestimmung etwas genauer machen. Beim Verbindungsaufbau im Internet, also Verbindungsaufbau zum Internet heißt, ich wähle mich über meinen Provider ein. Mein DSL-Modem rappelt und verbindet sich oder ich habe, keine Ahnung, noch ein altmodisches analoges Modem oder was auch immer und wähle mich bei meinem Provider ein und mache dann Authentifizierung mit Name, Passwort. Das ist der Aufbau zum Internet. Auch da wird wieder gespeichert, welcher Kunde, also wer war das? Welche IP-Adresse wurde ihm dynamisch zugewiesen? Um wie viel Uhr hat er sich eingewählt und wie lange ist er drin geblieben? Also sprich, in welchem Zeitraum ist diese IP-Adresse mit dieser Person zu assoziieren? Dann beim E-Mail-Versand, wenn ich über meinen Provider, den Provider als Relay benutze, um meine Mail abzusetzen, was ja die gängige Praxis ist, wird gespeichert, die Uhrzeit, wann das passiert ist, die Absenderkennung, also wieder die Mailadresse, die als Absender eingetragen war, die Absender-IP-Adresse, damit ist mit dem direkt drüberliegenden Punkt die Verknüpfung auf meine Person wieder da, und die Empfängerkennung, das wird dann wohl die E-Mail-Adresse sein. Wenn eine Mail eingeht bei einem Mailserver, soll laut dieser Vorschrift gespeichert werden wieder die Zeit, wieder die Kennungen von Absender und Empfänger, und die IP-Adresse der Senden-TK-Anlage. Kann ja sein, dass sowas über ein Relay kommt und gar nicht vom absendenden Rechner direkt. Was drüber hinausgeht, würde zwar in den Mail-Headern drinstehen, von Spammern manchmal erfolgreich verfälscht, wird nicht gespeichert, sondern es wird einfach die IP-Adresse gelockt, von der der Connect kam, um die Mail zuzustellen. Und dann wird noch protokolliert, wenn ein Kunde seine Mailbox aufmacht. Da wird wieder die Kundendaten werden protokolliert und die Uhrzeit. Das Ganze gilt analog für SMS, also Kurznachrichten, entsprechend Handy mit Ortsinformation und für Faxe analog zu Telefonaten. So, so steht es. Also genau so steht es drin, ein bisschen mehr verbose, aber wie gesagt, diese Dienstearten und diese verschiedenen Verbindungssituationen sind im Gesetzestext so genannt. Ja? Es steht drin, das ist ein bisschen schwammig ausgedrückt. Da bin ich sehr gespannt, was jetzt so die nächsten Monate bringen werden. Speicherfristen und ab wann gespeichert wird. Also das ganze Zeug wird 6 Monate aufgehoben und danach hat der Provider Sorge zu tragen, dass es auch vernichtet wird. Das steht wenigstens auch drin. Die Sachen für die Telcos, für die Leute, die SMS und Telefonate anbieten, da gelten die Regelungen ab 01.01.08. Und die Internetanbieter, also für die Geschichte mit Einwahl und mit Mailversandabruf etc., die haben eine weiche Übergangsfrist bis 01.01.09, um die technischen Vorkehrungen zu implementieren, die natürlich der Provider aus eigener Tasche zu zahlen hat.
Ja, Frage? Also die Frage ist, wer... Also die Frage ist, wer die Daten speichert und wie lange dann speichert. Möchtest du antworten?
Ja. Ich versuche es zu antworten. Also ich kann gleich mit der nächsten Folie weitermachen, mit dem ersten Punkt, der da drauf steht. Ich bin kein Anwalt. Ich habe Informatik gemacht und nicht die Juristerei betrieben. Was da jetzt gespeichert und vorgehalten wird, das ist der Job vom Provider. Und er hat es auf Anfrage der entsprechenden Ermittlungsbehörden so vorzuhalten, die Daten, dass er unverzüglich, Zitat, unverzüglich mit den Daten antworten kann, die Anfrage beantworten kann. Der Provider löscht es nach 6 Monaten. Wenn das Ganze angefragt wird, dann wird das Ganze sollte, so mein Verständnis, das Ganze in den Akten eines Ermittlungsverfahrens landen. Die Akten eines Ermittlungsverfahrens werden, wie gesagt, so mein laienhaftes Verständnis, so lange aufbewahrt, bis das Verfahren abgeschlossen ist, in die eine oder in die andere Richtung. Wenn das Verfahren sich als null und nichtig herausstellt, dann sollten im Normalfall diese Daten, die erfassten Daten gelöscht werden. Die Praxis zeigt, dass dem auch nicht immer so ist und dass es da gewisse auch offizielle Ausnahmen gibt und dass da ein gewisser inoffizieller Schlendrian wohl mitunter herrscht, dass dann halt doch nochmal irgendwas auftaucht. Aber wie gesagt, mein Verständnis ist, die fragen es an, dann ist es Teil der Ermittlungsakte und dann bleibt es dort auch im Zweifelsfall, also der angefragte Teil, wohl dort erhalten, bis halt dieses Verfahren abgeschlossen ist. Die müssen innerhalb von 6 Monaten anfragen und danach haben sie die Fristen von den normalen Verfahrenslaufzeiten, bis irgendwas verjährt oder was wegen Nicht-Null- und Nichtigkeit wieder eingestampft wird. Genau, richtig. Das heißt eine konkrete Anfrage. Wie konkret die sein muss oder sowas, kann ich dir leider nicht sagen. Es gibt auch nochmal schöne nochmal Unterscheidungen, wo sich also Gesetzestext und die Aussagen verschiedener Politiker unterscheiden. Unsere Justizministerin, die Frau Zypries, hat ja noch vor wenigen Tagen in der Presse verlauten lassen, es ist vollkommen übertrieben, was wir hier betreiben. Sowieso, klar. Und dass ohnehin nur das gespeichert wird, was ohnehin an Daten anfällt, was ohnehin schon da ist. Und selbst dann ist es ja nur länger da und es obliegt richterlicher Kontrolle. Das gilt wohl für normale Strafverfahren. Soweit ich, also Vorsicht, Halbwissen, was ich jetzt gesehen habe, gilt das Ganze, diese richterliche Kontrolle, nicht für Anfragen durch die Dienste, also insbesondere der Nachrichtendienst. Und das gilt, es gibt noch irgend so ein Cybercrime-Abkommen mit anderen Ländern, wo so ein gegenseitiger Datenaustausch vereinbart wurde, falls da irgendwelche Verbrechen gelaufen sind. Da steht drin, dass die entsprechenden Länder auf solche Anfragen umfassendst, also maximal Auskunft zu geben haben über Anfragen. In diesem Abkommen sind 52 Staaten drin, unter anderem eben Deutschland. Deswegen wäre dementsprechend, wenn die Daten da sind, Deutschland auch verpflichtet, danach Auskunft zu geben. Da gibt es dann keinen Richter, der kontrolliert. Das macht dann der in dem dortigen Land jeweils. Also das sind Länder wie USA, Russland, Aserbaidschan und Ähnliches drin in diesem Verbund. Also sehr reizend.
Schabi, du hattest davor noch den Einwand, dass ein Mensch, der seine Privatsphäre schützen möchte, der einfach ausweichen könnte von E-Mail auf Instant Messenger. Im Prinzip, das, was der Stefan jetzt gezeigt hat, basiert ja auf der TKÖV, was wir schon haben. Und da steht drin, es ist, glaube ich, auf der Folie jetzt auch dann schon, ja genau, das ist hier sogar original zitiert, hier wird nur generisch von Kommunikationsdiensten geredet. Also im Prinzip würde auch ein Instant Messenger darunter fallen. Das einzige Problem, was wir bisher haben, oder Problem ist relativ, es gibt halt keine Richtlinien. Das heißt, qua Gesetz ist im Prinzip jeder Kommunikationsdienstleister verpflichtet, das zu machen, also auch Instant Messaging-Betreiber. Ja. Nur solange es keine Richtlinien gibt, wird da halt noch nicht wirklich durchgegriffen.
Lässt sich mit einem klaren und eindeutigen Jein beantworten, weil in diesem Gesetztext, aus diesem Grund habe ich das Wörtchen fett gedruckt, wer geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt, etc. bla. Was ist geschäftsmäßig? GMX, Web.de bieten zwar kostenlos Mail-Accounts an, aber irgendwie steckt eine Firma dahinter, eine Firma, das impliziert so nach den Gesetzbüchern zur Regelung der allgemeinen Wirtschaft, dass das mit Gewinnerbringungsabsicht, eine Firma muss mit Gewinnerbringungsabsicht betrieben werden. Das heißt, also an den Stellen kann man das wohl sagen, ja, die müssen protokollieren. Aber jetzt gerade, was ist zum Beispiel mit dem Jabber-Server vom CCC oder dem Ulmer Jabber-Server? Das ist ja ein Hobbyprojekt. Man erbringt zwar einen Kommunikationsdienst, man vergibt dabei irgendwelche Anschlusskennungen, nämlich Jabber-Handles. Aber das Ganze ist ja nicht geschäftsmäßig. Von daher, ja?
Also das ist wirklich strittig. Ja. Ja, es ist eben nicht die Gewinnorientierung, das heißt, es kann auch nicht kommerzielle Betreiber betreffen. Dummerweise ist geschäftsmäßig wirklich einfach gar nirgendwo definiert. Es gibt nur die Rechtsprechung, so allgemein, wie man das halt so generell auslegt.
Telekommunikationsdienst, eine Definition habe ich übrigens auch vergeblich gesucht. Ich habe es probiert, aber nicht gefunden.
Ja, also das ist sehr, sehr schwammig. Im Zweifelsfall würde ich mal denken, es gibt weiter hinten noch in der TKÖV eine Begrenzung auf bestimmte Nutzerkontingente. Sprich, wer unter 1000 Nutzer hat, ist sowieso geringfügig. Und wer über 10.000 User hat, ist dann irgendwie gleich komplett dran mit irgendwelchen Live-Installationen von Überwachungsgerätschaften. Und wenn dann ein Hobby-Server mehr als 10.000 Nutzer hat, ist es dann schon ein Marktteilnehmer vermutlich. Also da wird es dann wohl an die Geschäftsmäßigkeit rangehen. Aber ja, es ist, ja.
Geschäftsmäßig ist so ein juristischer Begriff, der irgendwie nichts damit zu tun hat, ob man Geschäfte damit macht. So.
Vermutlich, wenn du so wichtig bist, dass sie dich haben wollen, dann bist du geschäftsmäßig.
Ja. Also, zum Beispiel, wenn man auf der Homepage Werbung schaltet, um die Homepage zu finanzieren, ist man damit nach manchen Urteilen schon geschäftsmäßig. Auch wenn man damit nur einen Teil der Kosten deckt, zum Beispiel.
Ich kann da auch noch was zu beisteuern, und zwar habe ich hier gerade mal den Text dieses Gesetzes aufgemacht, und in dem neuen Paragraphen 113a Speicherungspflichten für Daten des TKG, da steht drin im Satz 1, wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste für Endnutzer erbringt, ist verpflichtet, von ihm bei der Nutzung seines Dienstes erzeugte oder verarbeitete Verkehrsdaten bla 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 zu speichern. Und später heißt es dann, Satz 1 gilt entsprechend bei der Übermittlung einer Kurz-, Multimedia- oder ähnlichen Nachricht. Also vielleicht beantwortet das die Frage nach Instant Messaging, ja. Also ich bin zwar kein Anwalt und ich habe das nur mit Grab gelesen, aber ich glaube, das heißt einfach, es gilt mal überall, wo es einen interessieren könnte.
Also es kann einem, ja, wie gesagt, das wird sich wohl oder übel zeigen müssen, wie das dann die diversen Gerichte interpretieren. Weshalb ich das Ding noch drauf gepappt hatte, das war, weil in dem Paragraphen die Stammdaten, die zu erfassen sind, also die, was ich vorhin immer als Kunde genannt habe, was damit eben zu speichern ist. Also das ist eben die Anschlusskennung, Name und Anschrift, das Geburtsdatum, Anschrift des Anschlusses, sofern es ein Festnetzanschluss ist, in Fällen, wo es ein Mobilfunkanschluss ist und wenn dort dem Kunden ein Endgerät, also sprich ein Handy, überlassen wurde, dann ist die Gerätenummer des Handys zu speichern. Also wenn jemand sein Handy bei eBay vercheckt, was er mit dem Vertrag mitbekommen hat, das wird in irgendwelchen kriminellen Machenschaften verwendet, dann kommt jemand auf die Idee, da halt mal die E-Mail-Nummer, die Gerätenummer mal auszulesen, dann gucken sie nach, wer hat denn das ursprünglich gehabt. Möglicherweise fragt euch mal jemanden, wohin ihr euer Handy verkauft habt. Upp. Ja, und Datum des Vertragsbeginns, das ist vor der Freischaltung zu erheben und zu speichern und vorzuhalten. Zur Widerhandlung bei Anfragen, die Strafmaße habe ich nicht im Kopf. Also sind mir nicht untergekommen. Ja, so Sachen wie Logverzeichnis gelöscht, Platte abgeraucht oder sowas. Ich vermute mal, die werden da schon kreativ gewesen sein, an der Stelle ist zu befürchten. Also straffrei ist es bestimmt nicht. Ja, okay. So, was ich jetzt noch auf den letzten zwei Folien, die ich noch habe, noch zeigen möchte. Das Ganze wurde ja dem deutschen Volke verkauft als, das ist ein wichtiges Instrument und essentiell notwendiges Werkzeug im Kampf gegen den internationalen Terrorismus und die organisierte Kriminalität. Der dritte im Bunde, die Kinderpornografie, ist in dem Fall nur eher selten genannt worden, aber mit den dreien Sachen kann man ja nahezu alles offensichtlich argumentieren. In dem Fall waren es eben die ersten beiden in erster Linie. So, was werden jetzt Leute, die was auf dem Kerbholz haben, machen, wenn sie darauf auf solche Gesetze reagieren? Die sind zwar allgemein schwammig formuliert, aber zielen momentan so in der Vorstellung der entsprechenden Gesetzgeber wohl ganz klar darauf ab, also die Internetverbindung erstmal allgemein, also welche dynamische IP-Adresse war welche Person, wer hat Mails verschickt, wer hat Mails empfangen und wer hat telefoniert oder mit dem Handy von wo aus gequatscht. Das sind die Sachen, die wohl so im Hauptfokus, im Interessensschwerpunkt liegen. Und da gucke ich jetzt auf den nächsten beiden Folien mal drauf, wenn jetzt dort jemand, also die organisierte Kriminalität, also es geht nicht um die kleinen Fische. Es soll um die Leute geben, die also, wo es sich also lohnt zuzulangen. Was können die wohl machen? Die werden natürlich nach Möglichkeiten suchen, diese Richtlinien irgendwie zu umschiffen. Größere kriminelle Organisationen, also das gesagt mit dem Organisationen, das organisierte Verbrechen, das heißt, da gibt es eine gewisse Struktur und ein gewisses planvolles Vorgehen. Die werden entsprechend Ressourcen haben, sei es in Geld, sei es in Personen, um sich um sowas zu kümmern. Die werden Know-how selber haben, entweder sonst wären sie nicht groß geworden oder sie kaufen es sich einfach ein. Und das internationale Verbrechen zeichnet sich eben gerade dadurch aus, dass es Kontakte in verschiedene Länder hat und eben nicht nur in Deutschland agiert. Ja, was macht so jemand, wenn er Angst hat, dass sein Telefon überwacht wird? Ja, um Himmels Willen, dann nimmt er halt erstmal nicht mal das Telefon, sondern nimmt irgendeine andere Kommunikationsplattform. Zum Beispiel, packt sich einfach ein Skype drauf. Mit Skype haben wir ja in der Zeitung gelesen, haben sie ihre liebe Not, deswegen braucht man eine Online-Durchsuchung, weil Skype-Kommunikation ist verschlüsselt, die Server stehen außerhalb der Jurisdiktion von Deutschland. Skype-Gespräche und Skype-Chat scheint wohl ein Problem zu sein. Sonst würde man... Okay?
Also Skype ist bekannt dafür, dass sie sehr wohl sehr gut mit Ermittlungsbehörden kooperieren. Mit den Amerikanischen. Ja, mit den Amerikanischen. Ja, aber es... Skype als Sicherheitslösung anzubieten, ist vielleicht nicht unbedingt optimal, aber es ist eine Option, ja.
Es soll stellvertretend stehen als Beispiel für sowas. Also, dass man einfach so einen Dienst jetzt hat, abseits von den Standardprotokollen, wie also Voice-over IP, aufziehen kann. Es gibt ja noch eine ganze Handvoll weiterer. Skype hatte ich deswegen rausgenommen, A, weil es jeder kennt und B, weil es dafür inzwischen auch Clients für Symbian OS gibt. Sprich, man kann sich das wirklich als Handyersatz mit durch die Gegend schleppen. Und was dann nach diesen vorigen Richtlinien protokolliert wird, ist, naja, okay, Handy wählt sich per UMTS ins Internet ein und ja, das war's, was so direkt dann an Protokollinformationen mitläuft. Gesetztenfalls der entsprechende Server, der die Gespräche vermittelt, fällt nicht unter europäische Gesetzgebung. Genauso schwierig wird's, wenn die Leute anfangen, einen Teil dieser Kommunikationsinfrastruktur in Länder zu ziehen, wo eben diese Gesetzgebung nicht gilt und wo man eben kein entsprechendes Informationsaustauschabkommen hat. Eine Möglichkeit, die man sich vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, man macht seine Gespräche über Voice-over-IP und stellt die entsprechenden Server, die Vermittlungen, die als Vermittlungsstelle agieren, stellt man eben ins Ausland. Das kann die eigentliche Vermittlungsstelle sein, das kann aber auch genauso einfach ein Relay sein, was dann eben einfach Pakete weiterreicht, das dann eben entsprechend über, keine Ahnung, zum Beispiel ein Webinterface konfigurierbar ist. Wenn jetzt da ZIP-Pakete kommen, das leitet bitte, das soll eigentlich an die und die Telefonnummer oder so, ganz einfach. Mit Asterisk, also mit dem ISDN Voice-over-IP-Server, dem freien, kann man eine ganze Menge Spielereien sich überlegen, zum Beispiel haben Leute schon gebastelt, da gibt es Skripte im Netz, man lässt es einmal bei dem Ding klingeln, bei der ISDN-Nummer, dann weiß der aus der Rufnummernübermittlung, das ist das Telefonnummer, dann ruft der zurück, dann authentisiert man sich erst mit einer PIN, per eben Mehrfrequenzton erkennt es der Asterisk, und wenn die PIN okay ist, dann wählt man seine Nummer weiter und dann dient das Ding eben als Relay. Und dann kann man, angenommen es gibt davon mehrere, sogar kann man richtig, also manuell eine Mixkaskade aufbauen. Man kann sich einfach durchwählen, von einem zum nächsten, bis man an dem entsprechenden Apparat hinten rauskommt. Und wenn ausreichend viele von diesen Zwischenstationen eben nicht von irgendwelchen Ermittlungsbehörden überwacht werden können, sind sie ganz raus, dann ist die Assoziation zwischen dem abgehenden Anruf und dem Empfänger damit unterbrochen. Oder aber es ist ihnen einfach schon durch die Anfragerei in verschiedenen Ländern einfach beliebig schwer gemacht. Oder aber, was kann man noch machen? Möglicherweise, wir werden nachher über generische Anonymisierungsmechanismen wie Tor sprechen. Das wird der Hands-on-Block sein. Vielleicht kann man solche Dienste nutzen, um da Sprache drüber zu tunneln, ob es mit Voice-over-IP selber geht, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Spaßig wird es, wenn man es irgendwie hinkriegt, eben gerade mit so einem Asterisk-Server, wenn man verschiedene Medien miteinander verknüpft, zum Beispiel aus dem normalen Festnetz beim Asterisk-Anruf, der macht dann Voice-over-IP woanders hin, der benutzt dann nochmal eine andere Kommunikationsstrecke, wo es dann schließlich wieder im Festnetz landet. Also wenn man so Medienbrüche hat, ich nehme an, da werden die Ermittlungsbehörden auch ihre helle Freude haben. Und ansonsten, wenn man sagt, man möchte solche Relays, die müssen ja irgendwo fest aufgesetzt werden. Wenn dann jemand sagt, das ist ja unsicher, das Ding steht dann da ein paar Wochen, irgendwann kommen sie doch drauf, dann werden sie das Ding überwachen und kriegen sie allmählich raus, wer mit wem redet. Ja, meine Güte, also jetzt haben sie gerade erst mal wieder einen Sicherheitsexperten-Hop genommen, der ein Botnetz mit bescheidenen 250.000 Rechnern am Zügel hatte. Die Bots, die unter den diversen Windows-Oiden-Plattformen die Runde machen, sind inzwischen längst nicht mehr so geschrieben, dass sie eine statische Funktion haben und damit Ende, sondern die Dinger sind modular gebaut. Da lassen sich einzelne Softwaremodule nachladen. Brauche ich es heute zum Spammen? Brauche ich es morgen als Relay für irgendwelche Webangriffe? Brauche ich es übermorgen als Denial-of-Service-Plattform? Kein Problem. Und wenn man den Leuten ein bisschen, wenn man die entsprechend bezahlt in Russland, da gibt es die entsprechenden Webseiten, wo das dann auch schon also ganz platt im Internet angeboten wird, hier Kreditkarte eingeben, kann man auswählen, wie viele Stunden, wie viele Rechner man bieten möchte, für welchen Zweck, gar kein Problem. Mein Gott, dann sagt man denen halt, hier sind nochmal ein paar US-Dollar extra, schreib schon mal ein Modul, ich brauche was für Voice-over-IP zum Relayen. Okay, end of story, oder? Also dann ist wohl endgültig aus mit irgendwelchen Verfolgereien. Hallo Mac, magst du mich? Ja, E-Mails ist natürlich noch schöner, weil es geht noch besser als mit der Sprache. Das ist ja, da hat man so das Problem, es muss so synchron sein und so. Da müssen beide gleichzeitig da sein und dann hat man da tatsächlich eine geschaltete Verbindung und sowas. Was jetzt hat schon bei einem aktuellen Fall... Das war ein zum Glück gescheiterter Anschlag in Deutschland. Das war die Geschichte, wo sie in Ulm den vermeintlichen Drahtzieher hopp genommen haben und wo im Schwarzwald das Wasserstoffperoxid für den Bombenbau im Keller gelagert wurde. Die hatten sich per Mail, sie haben zwar das Internet genutzt als Kommunikationsplattform, aber die haben im Prinzip schon den ersten Schritt gemacht, um die Vorratsdatenspeicherung ein Stück weit auszuhebeln. Nämlich, die haben gar keine Mails mehr verschickt. Die haben gemeinsam Benutzername und Passwort bei einem Freemailer gehabt und haben dann die Mails, die sie eben austauschen wollten, gar nicht abgeschickt, sondern die haben sie einfach im Postausgang gespeichert, im Entwurfsordner. Und dann hat der Kollege, hat man halt regelmäßig reingeschaut, sich eingeloggt und geguckt, ob es neue Informationen im Entwurfsordner gibt. Also die Mails sind als solche gar nicht mehr abgeschickt worden. Nach der Vorratsdatenspeicherung, was wurde da protokolliert worden? Ja, der Zugriff auf die Mailbox. Ist nicht ungewöhnlich, dass der von verschiedenen IP-Adressen zu verschiedener Tageszeit kommt, weil man bekommt ja dynamisch immer wieder eine neue zugewiesen. Also in erster Instanz wäre das tatsächlich unverdächtig, was die gemacht haben, auch mit der Vorratsdatenspeicherung. Der zweite Schritt, da fällt es dann natürlich auf, wenn man das Mapping von der zugreifenden IP-Adresse wieder auf den Realbenutzer hat. Da wird dann wahrscheinlich auffallen, dass das verschiedene Kunden sind. Ja? Logische Konsequenz, dann geht man in ein Internetcafé. Logische Konsequenz wurde in Italien schon gezogen. Leute, die ein Internetcafé benutzen wollen, müssen sich ausweisen. Ja, in Italien Internet, erst Ausweis, dann Internet. Da will man die anonymen Zugänge wirklich zumachen. Hier geht's noch. Also hier könnten Sie tatsächlich eine Möglichkeit Internetcafé, andere Möglichkeit offenes WLAN, whatever. Oder das erwähnte Botnetz. Das ist natürlich immer noch ein beliebter Default für sowas. Okay, dann kann man natürlich jetzt versuchen auszuweichen auf artverwandte, also auf nicht protokollierte Dienste, also wo halt die Protokollierung einfach nicht greift. Man kann irgendeinen Mailserver einen freundlichen Mailserver beim kollegialen Hoster, der halt außerhalb der EU steht, nehmen. Man kann sich überlegen, naja gut, die juristische Definition ist momentan noch so schwammig. Ich benutze halt irgendein Bulletin-Board-System oder ein Webforum, da kann ich auch Nachrichten hin und her schicken. Letztendlich dasselbe Prinzip wie bei einem Freemailer, nur dass halt dann das Ding Postausgang heißt, also nicht Entwurfsordner, sondern tatsächlich, Sie haben eine Instant-Nachricht oder also die Mail-Simulation in Anführungszeichen. Oder man nutzt auch für asynchrone Kommunikation irgendwelche Chat-Dienste. Viele bieten es an, wenn man jemand nicht online ist, dass man irgendeine Nachricht eintippen kann. Der Server spielt Store ins Forward, der speichert die Nachricht zwischen und wenn der das nächste Mal online geht, bekommt das ausgeliefert. Wie bitte? Freenet? Inwiefern? Ja, das ist natürlich, okay, das Freenet, das ist der dezentrale Datenspeicher mit anonymem Zugriff und der so vom Protokoll her so konzipiert ist, dass jeder Teilnehmer ein Stück seiner Festplatte als verteilten Datenspeicher zur Verfügung stellt, man aber selber gar nicht weiß, was auf seinem eigenen Rechner gespeichert ist, weil es entsprechend verschlüsselt ist. Das ist natürlich die Deluxe-Version. So. Ich wollte nochmal auch so auf das Prinzip toter Briefkasten nochmal weiter eingehen, also diese Geschichte mit, ich werf was in den Postausgang oder in den Entwurfsordner und jemand anders holt es dann später ab. Also analog dazu, also das verallgemeinert, einfach Informationen an einem wohlbekannten Ort deponieren. Da bieten sich neben dem Mail-Entwurfsordner natürlich noch verschiedene andere Sachen an. Man kann das in Webforen machen, eben über die Nachrichten von Person zu Person oder einfach direkt ins Forum rein. Man kann sich einfach bei GeoCity oder sowas kurz das Capture lösen und sich ein bisschen Webspace anlegen und da schmeißt man dann halt seine Daten einfach drauf, nicht wahr? Sehr harmlos. Oder man kann gleich zu einem dieser diversen File-Upload-Download-Dienste, Sie wollen eine Datei austauschen, schmeißen Sie sie hier hoch. Kann man machen, man gibt denen dann halt ein entsprechendes Schlagwort, was sozusagen dann der Zugangscode ist, nach was man sucht. Das muss dann auch nicht immer das gleiche sein, also keine Ahnung. Einmal hat man ausgemacht, geh auf diesen File-Dienst und such nach Apfelmus. So ein dummes Stichwort vergibt eigentlich sonst niemand für eine Datei. Das muss man dann nicht konstant halten für alle Nachrichten, sondern man kann jede Nachricht sagen, so die nächste Nachricht, die du von mir bekommst, findest du nicht mehr mit dem Schlagwort Apfelmus, sondern keine Ahnung, Birnbaum oder was auch immer. Kann man also so Schritt für Schritt kann man das auseinanderdröseln und dann muss jemand erstmal in die Kette einsteigen, um in die Kommunikation mitzukommen. Gegen Mithörer hilft natürlich Verschlüsselung, gibt es Standardsoftware an allen Ecken und Enden. Man verschmeißt natürlich nur verschlüsselte Dateien hin. Die logische Konsequenz, wenn Sie das mit der Vorratsdatenspeicherung ernst meinen, wäre dann, also worauf ich raus möchte, es lässt sich nahezu jeder Dienst im Netz lässt sich irgendwie als Datenablage, Datenspeicher oder Datenaustausch missbrauchen. Mehr oder minder kreativ, aber es geht eigentlich mit nahezu allen. Alles lässt sich irgendwie zum Kommunikationsaustausch nutzen. Wenn man jetzt konsequent sein wollte, dürfte man also nicht die Grenze ziehen bei der Internet-Einwahl, sondern man müsste tatsächlich jeden TCP-SYN mitloggen. Und ich frage mich, wie lange unsere Politiker brauchen, um das zu kapieren. Und ich befürchte das Schlimmste, was sie dann machen, was sie für Schlussfolgerungen draus ziehen werden. Richtig. Wir haben ja jetzt angenommen, da kommt jemand mal irgendwie, der Ermittlungsbehörden kommen dem doch noch auf die Schliche. Könnten die Leute ja, wie gesagt, organisiertes Verbrechen, die könnten paranoid sein, die könnten sich dann noch was überlegen. Ja, wie lösen wir das Ganze jetzt noch von meiner IP-Adresse ab? Eine Möglichkeit ist, es gibt schon seit Jahrzehnten alt anonymous messages in dem guten alten Usenet, die Usenet News, die seit dem Boom des World Wide Web vollkommen außer Mode geraten sind, nur noch von ein paar Freaks benutzt werden, die News lesen. Und das jetzt hat, man höre und staune, seit etwa anderthalb Jahren wieder mit einmal wieder en vogue ist, weil darüber lassen sich ganz hervorragend, ja, Alt-Binaries.xxx war schon immer an der Uni gesperrt, aber da lassen sich auch alle möglichen anderen Alt-Binaries, zum Beispiel CD- und DVD-Images, austauschen. Das geht ganz prima. Das sind dann halt nochmal, wie zur guten alten Zeit, 40 Bröckchen, die man zusammensetzen musste, sondern eher die Größenordnung 4000 oder 14.000 oder so. Aber das funktioniert und da gibt es jetzt tatsächlich, habe ich mir sagen lassen, wieder ganz aktuelle extra News-Clients, die nur dazu da sind, Newsgruppe nach bestimmtem Stichwort zu durchsuchen und dann die 100.000 Einzelteile zusammenzusammeln und daraus wieder dann die Raubkopie zu machen. Und wann war das? Vor einem Vierteljahr oder so hat jemand, hat irgendeine Firma in Amerika, also irgendein Rechteinhaber, das Usenet verklagt. Also, okay. Alle, die lachen, wissen, dass es nicht das New Usenet gibt. Es ist genauso wie das Internet ist kaputt oder ich will das Internet kaufen oder so. Das funktioniert auch nicht, sondern das Usenet ist ein Verbund von News-Servern, die untereinander, also Peer-to-Peer, nur damals hat man es halt noch nicht Peer-to-Peer genannt, die neuen Artikel untereinander abgleichen und nach einer bestimmten Zeit halt einfach alte Artikel wieder rausschmeißen oder wenn die Festplatte vorläuft. Also auf die Weise, wenn ich es schaffe, einmal einem News-Server irgend so ein böses Binary, so eine Raubkopie unterzuschieben, der verteilt es dann munter weiter und alle können sich bedienen. Also man hat auch da eben durch diese Verteilung über mehrere Server eine Entkopplung zwischen Konsument und dem, der es eingestellt hat. Und das ist ja genau wieder das, was ich für eine anonyme Kommunikation haben möchte. Ich gehe her, verschlüssel meine Mail, die ich loswerden möchte und ich poste sie ganz öffentlich nach alt anonymous messages. Das Ding wird weltweit verteilt übers Usenet und irgendjemand zieht es wieder raus. Irgendwo. Ob wir News nicht verbieten können? Ja, gut, ich meine, also so weit sind sie bis jetzt noch nicht gegangen, irgendwelche expliziten Dienste zu verbieten. Keine Ahnung, ob sie es könnten. Okay, Einspruch?
Nein, überhaupt kein Anspruch, im Gegenteil. Um sich sowas besser vorstellen zu können, was sowas heißt, einen Dienst zu verbieten, würde beispielsweise in der Analogie zur realen Welt bedeuten, Zeitungen zu verbieten. Oder sonst welche Kommunikationsmittel zu verbieten. Also sowas würde man nicht machen wollen. Also man kann es natürlich, logisch. Aber dann ist auch klar, wo die Reise hingeht. Darf ich? Der Punkt ist der, dass in unserem deutschen Rechtssystem Überwachung, Abhörmaßnahmen, sonstige Repressalien klingen. Also, dass jedenfalls Maßnahmen erst dann ergriffen werden, wenn illegale Sachen gemacht worden sind. Und wenn du nur, weil du es kannst, einfach bestimmte Sachen, weil sie für irgendwas benutzt werden könnten, was eventuell illegal ist, komplett verbietest, weil du es halt kannst. Das ist nicht richtig in einem Rechtsstaat. Man macht Sanktionen, wenn jemand was Böses getan hat, und das kann man auch definieren im Gesetz. Aber man verbietet nicht komplette Sachen oder protokolliert, überwacht komplette Teile des öffentlichen Raums, nur weil man es kann. Waffengesetz ist natürlich, also Schabi wendet ein, dass man Waffenbesitz reguliert und es stimmt auch, da geht es auch um Leib und Leben, das ist nachvollziehbar, dass man sowas macht. Aber wir reden hier von Kommunikationsplattformen. Mit Kommunikation bringe ich keine Leute um.
Das Einzige, was man bis jetzt verbieten kann, sind Inhalte. Also Bücher komplett durch nicht, aber halt einzelne Bücher halt zum Beispiel sind doch auf dem Index verboten.
Richtig.
Also, du muss man trennen.
Also, richtig. Ja. Genau, guter Punkt. Man kann auch innerhalb von Kommunikationsmedien bestimmte unerwünschte Inhalte durchaus noch sanktionieren oder auch aus dem Verkehr ziehen. Sowas geht auch. Also bestimmte unerwünschte Bilder, unerwünschte Texte. Kryptografie kann man theoretisch verbieten. Gab es auch schon mal Initiativen, sowas zu machen. Ich meine, da kann man sich dann wieder streiten drüber, inwiefern das Sinn macht, nicht Sinn macht. Bei ein paar Sachen würde ich sogar auch sagen, dass man sowas nicht haben will als Gesellschaft, dann kann man sowas auch absolut sanktionieren. Aber wir sprechen hier von anderen Dimensionen, wenn es darum geht, komplette Kommunikationsmittel und Kommunikationsbereiche total zu protokollieren oder total zu reglementieren. Das ist ein Eingriff in die Öffentlichkeit, in persönliche Freiheiten und sowas wollen wir nicht haben in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Also man im Namen der Staatssicherheit oder der Volkssicherheit. Okay, sorry.
Okay, das, was ich jetzt als Lösung aufgezeigt hatte hier, entkoppelt immer die den Produzenten einer Nachricht und den Konsumenten, also den Empfänger von der Nachricht, dadurch, dass es mehrere Zwischenschritte gibt, die irgendwann für den Beobachter nicht mehr nachvollziehbar sind. Das ist das Prinzip von Mixnetzen, was wir nachher bei Tor auch nochmal im Detail sehen werden. Tor benutzt das auch. Es gibt noch eine andere Möglichkeit der Verschleierung, wo die Nachricht zentral abgerufen ist. Die Nachricht zentral abgerufen wird, weil sie an einer Stelle liegt, zentral. Aber ich kann die Verteilung der Nachricht kann ich verschleiern, indem ich dafür sorge, dass möglichst viele Leute auf die Nachricht zugreifen. Und da gab es Geschichte der Computerkriminalität. Es gab tatsächlich mal einen Fall, wo jemand diese Sache benutzt hat. Das, was ich jetzt hier vorschlage, ist die andere Möglichkeit, um irgendwelche Nachrichten zu verbreiten. Ich bin einfach ein Spaßbold, der regelmäßig irgendwelche Jux-Videos bei YouTube hochlädt. Und Jux-Videos werden von allen Leuten gerne angeguckt. Ich schiebe davon 5, 6, 7 Stück pro Tag hoch. Und die Dinger haben tausende von Downloader, jede Wette. Und in einem von den 5, 6, 7 Stück habe ich per Steganographie, also per einem unterschwellig eingezogenen Zusatzkanal, den jemand, der von dessen Existenz nichts weiß, ihn auch nicht finden kann, die eigentliche Nachricht eingezogen, die ich kommunizieren möchte. Jemand, der weiß, wonach er sucht, der lädt sich die 7 Filme runter, der hat ein Passwort, mit dem habe ich ein Passwort ausgetauscht und mit Hilfe dieses Passworts kommt er an diese Information wieder ran. Jemand, der nicht in Kenntnis des Passworts ist, der kann, wenn das Verfahren sauber designt ist, nicht mal feststellen, dass da überhaupt eine unterschwellige Nachricht noch mit enthalten ist. Weil es sich von der normalen Charakteristik eines normalen Films oder Bilds oder was auch immer nicht unterscheidet. Diese Verschleierungsmethode nach dem Motto, ich verstecke mich unter einem von tausenden, ist tatsächlich mal benutzt worden. Da ging es um irgendeine Erpressungsgeschichte. Und dann hat er gefordert, man sollte ein Konto eröffnen, wo das Geld drauf ist und er würde es dann am Bankautomaten abheben, das Geld. Und zwar hat er das dann folgendermaßen gemacht, weil für Bankautomaten braucht er ja die PIN und er braucht die Karte an sich. Er hat angewiesen, das Konto soll eröffnet werden. Sie sollen den Magnetkartenleser nehmen, sie sollen die Karte von dem Konto auslesen. Sie sollen diese Daten vom Auslesevorgang zusammen mit der PIN steganografisch einbetten in ein Bild, und zwar in das Logo der Bank, die das Ganze hatte, was auf der Webseite, auf der Startseite eingeblendet wird. Sprich, jeder, der die Webseite in diesen Tagen abgerufen hat, hat ohne es zu wissen, diese Informationen mitgehabt. Er kam nicht ran, weil er das zugehörige Passwort nicht wusste und weil er von der Existenz der Daten nichts wusste. Aber auf die Weise hat sich der Täter einfach unters Volk gemischt und einfach das Bild wie jeder andere mit dem Browser angeguckt und hat es dann gespeichert, mit seinem Programm bearbeitet und ist uns so an die Informationen rangekommen. Das Ganze hat technisch geklappt, er ist erwischt worden und zwar, Vorsicht festhalten, weil er einen Anonymisierungsdienst benutzt hat. Er war an jenem Tag, die haben natürlich die Logdateien angeschaut und aufgepasst wie ein Heftelsmacher, der hat einen anonymen Proxy in Amerika benutzt. Und für sein Pech, also er ist dadurch erstens aufgefallen, weil es eben irgendein Proxy war und alle anderen direkt darauf zugegriffen haben. Und zum anderen, weil er eine der ganz wenigen IP-Adressen war, die auf eine deutsche Bank aus Amerika zugegriffen haben. Und dummerweise war der anonyme Proxy nicht so anonym, wie er versprochen hat, sondern er hat doch Logdateien mitgeführt. Und so haben sie ihn gekriegt. Ja. Was uns eine weitere wichtige Lektion beschert, nämlich vertraue keiner Einzelnen, wenn es um so Dinge wie Anonymität geht, vertraue keiner einzelnen Instanz, sondern schau, dass diese Kette aus möglichst vielen Gliedern besteht. Bei diesen Mixnetzen mach nicht das absolute Minimum von 2 Zwischenhops dazwischen, weil das halt für die prinzipielle Funktionsweise nötig ist, sondern geh davon aus, dass möglicherweise einige der Knoten kompromittiert sind und nimm genügend Headroom dafür. Okay, ja, das wären so meine Hinweise für die organisierte Kriminalität. Was ich damit zeigen wollte mit den Folien ist, dass jemand...
Was?
Ja, ich habe es jetzt halt absichtlich so genannt, weil das macht 2 Sachen deutlich. Zum ersten, jemanden, der ein massives Interesse hat und der Ressourcen besitzt, dieses Interesse durchzusetzen, schafft es ohne größere Schwierigkeiten, sich eine Kommunikationsinfrastruktur zu schaffen, wo er um dieses Gesetz, die Vorratsdatenbespeicherung, relativ problemlos sich drumherum lavieren kann. Auf der anderen Seite hat man gesehen, viele von den Sachen sind mit Aufwand verbunden. Jemanden, der, keine Ahnung, das neu aufgebaute World Trade Center wieder rammen möchte, der wird diesen Aufwand betreiben, aber so der Normalbürger, und davon gibt es ja doch, das ist dann doch wohl die überwiegende Zahl der Leute hier so in Deutschland, würde ich mal vermuten. Für die ist es einfach zu umständlich, zu aufwendig und nicht durchsichtig genug. Die werden überwacht, die werden protokolliert. Also die man eigentlich treffen möchte, die schaffen es, die haben die Möglichkeiten, sich da drum rum zu lavieren. Ich habe jetzt ein paar Beispiele mal genannt, nur um zu demonstrieren, wie einfach, und die anderen, den Rest, die trifft es einfach, um zu demonstrieren, wie zweckfrei und sinnlos diese ganze Aktion ist. Ja? Zweckfrei und sinnlos für das offiziell genannte Ziel. Das Ganze funktioniert natürlich ganz hervorragend, also allgemein, wenn man aus irgendwelchen mehr oder minder niedrigen Motiven einfach eine Überwachung etablieren möchte. Das funktioniert ganz hervorragend gegen Kleinkriminelle wie die Schulhofkriminalität, die sich versehentlich mal ein MP3 aus dem Netz zieht oder sowas. Da funktioniert das ganz hervorragend und wie gesagt, es gibt dieses Cybercrime-Abkommen mit der Auskunft gegenüber anderen Ländern und wenn das tatsächlich so funktioniert, wie ich das im Diagonallesen gesehen habe, dann kann tatsächlich mit Berufung auf diesem Gesetz die amerikanische Anwaltschaft oder, wenn sie nach amerikanischem Recht das Recht haben, die Medienindustrie einfach beim deutschen Provider anfragen und sagen, IP-Adresse, Uhrzeit, wer war's? Also genau dieses Auskunftsrecht, was laut Frau Zypris nicht gegeben ist. Halt außerhalb von Deutschland. Hat so ein bisschen was wie die Sache mit der Abfrage der biometrischen Daten, nicht wahr? Da wurde ja auch gesagt, also die Fotos werden zentral gespeichert, die Fingerabdrücke werden nicht zentral gespeichert, die Fotos werden gespeichert, aber auch nicht zentral, sondern bei den jeweiligen Meldestellen und die können nur abgefragt werden mit richterlicher Genehmigung, außer in besonderen Dringlichkeitssituationen. Und die Dringlichkeitssituationen sind im Gesetz definiert worden als nach den Öffnungszeiten und am Wochenende. Immer wieder reizend, oder? Raten wir mal, wann die Abfragen stattfinden. Also ganz unbürokratisch. Man will ja nicht unnötig Arbeit produzieren, oder? Okay, kommen wir zu den Sachen, die wir machen können, die wir als Normalsterbliche machen können, um wenn wir uns gegen die Vorratsdatenspeicherung ein Stück weit wehren wollen, so der Normalmensch, der ein bisschen technophil ist, ein bisschen was dafür über hat, es darf nicht zu kompliziert sein, aber man muss ein bisschen was dafür tun. Und in der Tat, es gibt Sachen, die man machen kann. Und zwar, es gibt, ich mache jetzt halt einfach mal mit den E-Mail-Diensten weiter, für die Sachen wie Webseiten anfragen und so weiter, kommt dann das Tornetz. Es gibt anonyme Remailer, die stammen ganz erstaunlich aus dem Ende der 80er und aus den frühen 90er Jahren. Die erste Veröffentlichung, die darüber geschrieben wurde, ist vom David Schaum, anno 81, über Untraceable Electronic Mail, der sich damals schon darüber Gedanken gemacht hat, dass das ja nicht so toll ist, dass jeder mal nachverfolgen kann, wer hat wem Mails geschickt. Das Prinzip, was dahinter steckt, das Prinzip ist dasselbe, was nachher auch beim Tor benutzt wird, nennt sich Onion Routing oder Mix Routing. Man schickt eben nicht von Absender direkt an Empfänger, sondern man verwendet eine Reihe von Zwischenstellen. Ich klaue mir einfach mal ein Stück Kreide. Jetzt wird es analog, ich weiß, schlimm. Also ich kommuniziere einfach nicht mehr hier direkt mit meinem Ziel, sondern ich besorge mir noch ein paar Leute dazwischen, die nett zu mir sind und meine Mail entsprechend weiterleiten. Und auf die Weise kann jetzt jemand, der hier überwacht, der weiß zwar, dass ich mit dem geredet habe. Und hier an dem Ende, wenn überwacht wird, der weiß zwar, dass er von dem eine Mail bekommen hat, aber eben der Zusammenhang, dass das von dem hier mal abgesendet wurde, der ist eben dadurch unterbrochen, eben indem er sich Mittelsmänner besorgt. Und das macht dieses Onion Routing. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, ist natürlich toll, meine Mail, die irgendwelchen vertraulichen Inhalt hat, die geht jetzt dann nochmal durch noch mehr Hände durch. Und möglicherweise, wenn die Mail, also angenommen, wir haben nicht nur Vorratsdatenspeicherung, sondern es darf auch der Inhalt angeguckt werden, dann weiß der ja möglicherweise, was da für eine Kette drin ist. Da bedient man sich der Verschlüsselung. Und zwar die eigentliche Nachricht innen drinne, die wird verschlüsselt. Also das male ich jetzt mit einmal so einem Kringel drumherum. Und zwar für den Empfänger hier. So. Der soll es von dem hier bekommen. Also ich nenne den mal hier R3, den nenne ich mal Router 2 und das ist mein Router 1. Jetzt nehme ich das Paket hier und verschlüssel das Ganze nochmal. Und zwar für den R3. Der soll es von R2 bekommen, dann lege ich nochmal so einen Ring drumherum. Ihr seht schon, wo die Reise hingeht. Und das, was der Erste bekommt, ist der R1. Das ist der äußere Kringel dann hier. Und eben, ob diese Lagenoptik mit diesen Kreisen, so hat das wohl der Schaum wohl mal hingemalt, hat gesagt, hey, das schaut aus wie Zwiebelschalen. Daher kommt dieser Begriff Onion Routing. Also. Und was dann eben passiert, bei jedem Router wird eben sozusagen eine Zwiebelschale, eine Lage abgezogen. Der bekommt irgendein Paket, das ist verschlüsselt, also jemand, der es hier abhört, der weiß nur, Mail von hier nach dort und sie ist verschlüsselt, ich kann den Inhalt nicht anschauen. Der hier hat den passenden Schlüssel zum Aufmachen. Er kann diese Lage abziehen, aber dann hat er immer noch keine Information. Er weiß, dass er von irgendjemandem eine Mail bekommen hat und er hat jetzt die Information drin, er soll es an R2 weiterschicken, an irgendeinen Rechner. Und der Inhalt ist verschlüsselt. Kann der Empfänger sein, kann möglicherweise ein weiterer Zwischenschritt sein, wie in unserem Fall. Der bekommt das Ding hier, zieht eine Zwiebelschale ab und sieht, es ist für R3 bestimmt. Kann wieder der Empfänger sein, kann aber nochmal ein Zwischenschritt sein und so weiter. Und auf die Weise ist eben die Entkopplung gegeben und jeder, auch von diesen Routern zwischendrin, kennt nicht den genauen Inhalt der Mail und weiß nur auf seinen direkten Vorgänger und seinen direkten Nachfolger, kann aber sonst nichts weiter über den Verlauf der Mail sagen. So, Mails haben jetzt nochmal einen weiteren Vorteil gegenüber so Sachen wie TCP im Allgemeinen, wo man dann möglicherweise, keine Ahnung, Voice, irgendwelche Sprachdaten drüber streamen möchte.
Ja?
2 Minuten habe ich noch. Okay, dann versuche ich mich kurz zu fassen. Vorteil an Mail ist, die kann ich mal am Stück empfangen und nach einer Weile kann ich sie weiterschicken. Das hat den Vorteil, ich kann dieser Anonymisierungsdienst, der kann Mails sammeln von mehreren, die Mails verschicken wollen, er behält die, er speichert mal eine Viertelstunde lang und dann schickt er die alle in einem Rutsch weiter. Auf die Weise kann man zeitliche Korrelation nach dem Motto, jemand, also angenommen, man hat so den globalen Beobachter, wie man es ja möglicherweise durch eine Vorratsdatenspeicherung hat, der sieht, da kommen Daten rein und kurz darauf gehen Daten weiter. Das wird wohl dieselbe Mail gewesen sein. Dann schauen wir mal in dem seinen Logdateien nach, was zu der Uhrzeit war. Das fragen wir dann gleich mal an. Was die dann machen, ist eben, die warten eine Viertelstunde lang, sammeln Daten. Das Weitere, was diese Remailer machen, sie normieren die Länge, dass die Dinger also die Mails keine charakteristische Länge mehr haben. Und das Letzte, was sie machen, sie schicken mitunter Dummy-Nachrichten, um einfach ein bisschen Verkehr noch zu faken, um eben auf die Weise irgendwelchen Beobachtern das Leben möglichst schwer zu machen. Populäre Systeme sind die Mixmaster-Remailer. Die sind verbreiteter und ein recht neues Verfahren ist Mixminion. Da gibt es noch nicht so viele Server, ist aber vom Protokoll her nochmal besser. Dann warten wir kurz auf den Bandwechsel.
9.
Okay? In Ordnung, ja gut. Noch eine Schwierigkeit ist die Absenderadresse und die Antwortadresse, wie man das machen kann. Gibt es auch Lösungsansätze. Als erstes mal die Server, was die natürlich machen, die werden als erstes mal die Software, die hier die Mail bearbeitet, also diese Schachtelung möchte man ja nicht von Hand machen, da nimmt man Programmle für, verfälscht als erstes mal die Absenderadresse. Jetzt kriegt man eine Nachricht hier durch. Jetzt kann der Kerl aber nicht antworten. Da gibt es verschiedene, je nachdem eben, ob man jetzt das Mixminion oder Mixmaster benutzt, gibt es entweder gar keine Möglichkeit, entweder muss man der Gegenstelle vertrauen. Sag du, meine Mailadresse lautet Doppelpunkt und wenn du mir antwortest, bitte nimm auch wieder einen anonymen Remailer. Alternative ist, man bereitet sozusagen für das Antwortpaket, also man trennt Inhalt und die Route voneinander und bereitet dem sozusagen so eine Antwort vor. Man hat also sozusagen eine Mail mit Attachment. Einmal die Mail selber, was einfach die Anweisung fürs Routen ist, und das Attachment ist dann die Antwort, die er schicken möchte. Und bereitet dem eben schon so ein fertiges Zwiebelschalending nur mit den Weiterleitungsanweisungen vor. So funktionieren diese Systeme. Die weniger schöne Nachricht an der ganzen Sache ist, die Systeme gibt es zwar, aber die sind relativ unbekannt. Für Mixminion, also dieses neuere System, da gibt es Kommandozeilentools in Python geschrieben, ist also relativ plattformunabhängig. Für Win32 hat jemand eine GUI zum Klicken gebaut. Das funktioniert dann sozusagen als sehr primitives Mail-Programm, was dann aber eben dieses Mixen macht und dann eben auch so Antwort-Tokens erzeugen kann für die Rückantwort. Oder für Silfeed, für den Linux-Mail-Client, da gibt's ein Plugin, also sogenannte Actions, so Skripte, die man mit reinhängen kann. Für den Mixmaster, für das etwas ältere Verfahren, gibt es in einigen Mail-Clients schon von vornherein eine Implementierung drin. Für Silfeed gibt es wieder Action-Skripte, also gibt es wieder Actions, die man als Skripte reinpacken kann. Matt, der Kommandozeilen-Mail-Client, der hat eine Unterstützung für Mixmaster-Mailer. Dann ist, wenn man sowas hat, ist das Ganze sehr komfortabel und wirklich angenehm zu benutzen. Wenn man es nicht hat, ist es ein Gefummel und wie ihr seht, so unglaublich populär ist das Zeug nicht. Es sind nur einige wenige und teilweise eher exotische Mail-Clients, die so eine Unterstützung bieten. Also die Technik wäre im Prinzip da, es hapert halt noch am Komfort. So, und jetzt lasse ich die Tor-Leute an den Start.
Ich möchte noch ein paar Worte zu E-Mail verlieren, vielleicht ein paar Argumente, warum das noch nicht ganz populär ist. Was du ein bisschen übergangen hast jetzt, ist die Tatsache, dass diese Anonymisierungsdienste funktionieren nur, wenn sie anonymisieren. Gerade bei E-Mail ist es ein Problem. Das heißt, die E-Mail, die beim Empfänger ankommt, hat dann keinen Absender. Denn, was natürlich klar ist, wenn ich meine E-Mail durch irgendwelche Anonymisierungsdienste durchschicke und durch diese ganzen lustigen, tollen Kaskaden und Online-Geschichten, dann kommt sie am Schluss an und der Empfänger packt das Ding aus und steht eine Absenderadresse drin. Dann hat es natürlich alles überhaupt nichts gebracht, weil es steht ja der Absender drin. Das kam von mir. Das ist natürlich völlig witzlos dann bei sowas. Sprich, um vernünftigerweise solche E-Mail-Dienste, solche Mixmaster-Dienste zu nutzen, um E-Mail damit abzusichern, beziehungsweise auch nur vor Vorratsdatensicherung zu schützen, würde erfordern, dass man die E-Mail komplett anonymisiert durch so eine Mix-Kaskade, durch so ein Onion-Mixing durchschickt und dabei komplett verschlüsselt hat. Und tendenziell vielleicht auch sogar gar nicht mal signiert hatte, bin ich mir jetzt gar nicht genau sicher, wie es exakt läuft. Das wäre dann auch ein Nachweis, dass das von mir kommt oder von jemand anderem. Richtig, aber es ist auf jeden Fall zwingend notwendig, das zu verschlüsseln, damit der andere, der das dann bekommt und wissen muss, dass es von mir kommt, das dann dechiffrieren kann, um dann durch die erfolgreiche Dechiffrierung sicher sein zu können, dass diese E-Mail von mir gekommen ist. Und das macht die ganze Sache irgendwie ziemlich unattraktiv. Ziemlich aufwendig, kompliziert. Man braucht erstmal eine ganze Krypto-Infrastruktur und da sind wir schon seit Jahren dran, den Leuten zu erzählen, naja, wir bräuchten, ihr müsst erstmal, also bevor wir uns Sorgen machen mit Metadaten, wer hat wann wem was geschickt, müsste man eigentlich auch mal sich darum kümmern, die Inhalte zu sichern. Und das machen wir ja auch schon seit Jahren, dass man Leuten erzählt, man muss die Inhalte sichern. Das ist auch schon nicht trivial. Und das bräuchte im Prinzip als Voraussetzung schon mal, um dann dieses Mixmaster-Zeug effizient nutzen zu können. Also zugegebenermaßen ist das alles ein echt heftiger Aufwand. Schabi oder du? Wen machen wir? Also Schabi. Richtig, genau. Also bei E-Mail sehe ich, der Einwand war, dass selbst CCC ist intern nicht unbedingt, soll man es auf Band sagen? Ja. Dass wir es auch nicht unbedingt schaffen, alle unsere E-Mail-Listen komplett zu verschlüsseln. Also selbst bei uns ist da teilweise einfach nur der Komfort ein Argument dafür, dass man sowas sich nicht antun will, weil es ist tatsächlich ein signifikantes Hindernis für Kommunikation. Also es laufen dann dauernd mit Keys ab, die einen haben in ihrem Client einen Supportive S-MIME, die anderen brauchen dann wieder GPG oder OpenGPG und kommen mit alten GPG-Versionen nicht zurecht. Das ist ein Drama, zugegeben, richtig. Und deswegen, also die Option ist da, sowas für E-Mail zu machen, aber es ist wirklich nicht unbedingt einfach. Ja.
Kann man vielleicht ganz kurz sagen zum Thema Verschlüsselung Inhalte und Verschlüsselung der Mix-Geschichte, da ist das Mix-Minion-Ding mit diesen SERPs, also Single-Use-Reply-Blocks, relativ cool, weil da ist Inhaltsverschlüsselung und das Ganze in einem drin. Du hast keine, jemand stellt in irgendeiner Form, sagt, okay, wer mir eine Mail schicken möchte oder mit mir kommunizieren möchte, hier ist so ein SERP-Block, eben so ein Single-Use-Reply-Block, den kann man einmal benutzen. Wer diesen hernimmt und dann mit Mixminion eine Nachricht auf den Weg schickt, hat A eben Sender und Empfänger voneinander entkoppelt und zum anderen ist der Inhalt bei der Gelegenheit gleich mit verschlüsselt. Das erschlägt das Ding in einem Mal. Also ist eigentlich relativ cool, das Ding. Das Einzige, was fehlt, sind eben eine komfortable Unterstützung für die Endbenutzer. Da gibt's halt noch nichts. Okay.
Ich möchte noch kurz was anmerken, was die... lass mich noch kurz was sagen, dann darfst du. Was die Signierung und Verschlüsselung von E-Mails angeht, es ist klar, wenn ich meine E-Mails durch so ein Mixnetz schicke, dass die dann natürlich verschlüsselt sind. Und auf unterster Ebene kann ich die sogar signieren. Das Problem ist nur, dass dadurch beweisbar wird, dass ich die Mail abgeschickt habe. Und das will ich ja unter Umständen nicht. Also, was mache ich? Ich kann zum Beispiel sowas machen wie Off-the-Record-Communication. Das geht angeblich auch bei E-Mail. Die Details führen jetzt etwas zu weit, aber die könnt ihr dann an geeigneter Stelle im Netz nachlesen. Vielleicht gibt es da ja irgendwann auch mal einen Jabber-relevanten Vortrag zu oder so. So, jetzt war da noch eine Frage.
Leute, für die ist vor allem Krypto sehr wichtig. wichtig, wenn man jetzt irgendwie diese ganzen Buzzwords wegschmeißt, um eine automatisierte Überwachung von großen Gruppen zu vermeiden.
Okay, vielleicht sollte ich das nochmal kurz zusammenfassen fürs Band. Ich versuch's mal. Also der Kommentar war eben, dass die Krypto an sich eher für Einzelpersonen, die vielleicht auffällig sind, so Mitgliedschaft im CCC oder so, natürlich wichtig ist, während das gesamte Framework, oder? So, dass das eher relevant ist, wenn man jetzt also größere Gruppen von Leuten überwachen möchte. Also zum Beispiel, ja, vielleicht alle aus Deutschland oder so mal.
Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe mit diesen 80%, 20%, 80%, wie gesagt, Quelle leider nicht mehr gefunden, wurde gesagt, geht über die, einfach über die Forschung an den Kommunikationsnetzwerken, wer mit wem. Weil allein daran erkennt man schon, gibt es irgendwelche Kommunikationszentren, irgendwelche Knotenpunkte, gibt es Personen, selbst wenn ich sie noch nicht namentlich identifiziert habe, die aber in irgendeiner Form innerhalb einer Gruppe den Dreh- und Angelpunkt darstellen. Und dann hat man eine Zielperson und dann kommt als zweiter Schritt eben irgendwelche gezieltere Observationen. Aber eben um so ein Gesamt, um so ein zu gucken, wie so ein Gefüge allgemein funktioniert, reicht wirklich das Etablieren der Kommunikation, also der Metadaten.
Ich finde es auch ganz toll, dass du nochmal eingeworfen hast, dass es hier auch relevante Mitspieler, um es mal so zu nennen, gibt, aus dem zum einen mal staatlichen, du hast sogar im militärischen Bereich noch erwähnt, und auch im kommerziellen Bereich, also der ganze Bereich Wirtschaftsspionage. Das sind auch ganz relevante Sachen. Wir haben hier Daten, die bisher einfach nicht protokolliert worden sind, die teilweise sogar nicht protokolliert werden durften. Da gab es dann in Deutschland schöne Datenschutzrichtlinien, das geheißen hat, man darf solche Verbindungsdaten nur dann speichern, wenn sie zum Zwecke einer Abrechnung notwendig sind. Und hier werden jetzt Daten protokolliert, die vorher gar nicht angefallen sind. Und wir reden darüber, dass dann im öffentlichen Ermittlungssektor dann mit den Daten so und so umgegangen werden kann, richterliche Beschlüsse werden benötigt, etc. pp. Aber davon, dass diese Sachen dann auch illegalerweise durch beispielsweise Wirtschaftsspionage verwendet werden könnten oder zum Beispiel von den Diensten, was dann vielleicht so wieder irgendwie ja, quasi legal ist, auch dann schon wieder, das kriegen wir dann ja gar nicht mit. Aber das wird auch passieren. Weil die Daten halt dann mal da sind. Die waren bisher nicht da, dann konnte man sowas nicht machen. Jetzt sind sie da, jetzt, also sobald die Daten da sind, werden sie auch für illegale Sachen benutzt werden. Dann brauchen wir uns gar nichts vormachen. Also es ist halt so. Deswegen sollte man diese Daten einfach auch gar nicht erheben. Von vornherein schon nicht.
Speziell da ausländische Dienste oft bei Wirtschaftsspionage zugunsten ihrer Beheimatfirmen natürlich ein bisschen mithelfen. Da gibt es ja verschiedene Beispiele.
Richtig, ausländische Dienste halten sich erst recht nett an. Unsere Datenschutzregularien hier. Ja, ja. Soll ich dir mal das Mikro geben? Komm, das ist, was du erzählst, das ist toll. Das ist, dann haben wir es gleich auf Band, dann muss ich es nicht großartig wiederholen. Oder komm mit vor. Hast du schon mal irgendwie nah gemacht? Oder?
Und vor allem sollte man eben darauf schauen, dass möglichst wenig automatisierte und standardisierte Infrastruktur für diesen Missbrauch vorhanden ist, weil der Missbrauch wird so oder so stattfinden, sobald die Daten da sind, aber solange zum Beispiel die großen Telekommunikationsprovider nicht Gesetze haben, die ihnen das vorschreiben, stellen sie zum Beispiel ganz gepfefferte Rechnungen aus, wenn sie solche Daten besorgen sollen und protokollieren sollen, weil das ist für sie ein Aufwand und sie sind da, um Geld zu verdienen. Und wenn sie daran auch noch Geld verdienen können und dafür gutes Geld verlangen, also ich kenne aus anderen Bereichen, wo man ein bisschen mit Nachrichtendiensten und so weiter zu tun hat, so diese Mentalität, solange es um Dienste geht, kann man fast jede Rechnung ausstellen. Und wenn die großflächig was machen wollen, dann können sie sich das irgendwann nicht mehr leisten, es sei denn, es gehen halt Gesetze durch, die sagen, ihr müsst das sowieso machen.
Ja, völlig richtig. So Leute, was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Sollen wir noch ein bisschen was über E-Mail verlieren? Ein paar Worte oder gehen wir weiter zu Tor? E-Mail haben wir genug gehört, ja. Also, okay, E-Mail haben wir genug gehört. Tor-Installation?
Ja. Vielleicht noch kurz was allgemein zu Tor. Wir haben ja gerade gesehen, wie das bei E-Mails funktioniert, eben mit Onion Routing, obwohl das ja eigentlich eher eine Zwiebel ist, die da losgeschickt wird. Bei Tor ist es fast das gleiche, nur bei Tor, da verwenden wir natürlich keine einzelne Nachricht, die wir verschicken, sondern wir möchten einen ganzen Strom sichern. Und das funktioniert dann fast genauso, nur mit einer kleinen Änderung. Ihr müsst euch das so vorstellen. Hier haben wir den sendenden Rechner und hier den empfangenden und zwischendurch halt ein paar Knoten. Und was jetzt gemacht wird, das kann man sich am besten vorstellen durch das Ineinanderstecken von verschiedenen Rohren oder so. Die reichen jeweils von einem zum nächsten Rechner. Also zuerst habe ich eine Verbindung zu dem. Und ich möchte natürlich im Endeffekt eine Verbindung bis hier kriegen. Und was ich mache, ist halt nicht eine Nachricht öfter verpacken, sondern verschiedene Rohre ineinander schieben. Also, wieso? Ja, okay, stimmt. The Internet is a series of pipes. Okay. Es soll auch soweit genügen. Lieber was zur Praxis. Michael zeigt uns noch ein paar tolle Bilder dazu. https://www.torproject.org/irgendwas-mit-documentation, glaube ich. Da fehlt doch ein S in der Adresse. Also jetzt möchten wir gerade mal demonstrieren, wie man am besten nicht eine Website aufruft, wenn man verschlüsselt kommunizieren möchte. Das wäre nämlich so. Wenn man das dann in sicher haben will, dann fügt man einfach hinter dem HTTP noch ein S an und dann hat man das auch ganz toll. Was ist denn das für ein Bild? Ja, der Michael möchte uns jetzt dieses Bild erklären.
Ah, Marcel möchte, okay. Das sind Bilder von der Tor-Webseite, wie das funktioniert mit dem Aufbau. Und das ist so Schritt für Schritt, du musst aber gleich scrollen, ich weiß nicht, wie das da funktioniert jetzt. ist aber rangezoomt. Zuallererst, in dem Fall ist Alice die Person, die eine Anfrage machen möchte und sie fragt jetzt zuallererst bei Dave, dem Verzeichnisserver, erstmal an, welche Router überhaupt mitspielen. Wer nimmt am Tor-Netzwerk teil? Da haben wir jetzt mal bei Wikipedia geguckt gehabt. Das war jetzt nicht unbedingt die beste Referenz, die wir gefunden, die es gibt, aber im Source war es relativ schwer zu finden. Also es läuft wohl so, dass Dave ist quasi öffentlich zugänglich, jeder kann diese Listen abrufen, wer am Tor-Netzwerk teilnimmt und wer nicht. Und das läuft dann über eine Signatur quasi, dass überprüft wird, dass es auch wirklich der richtige Verzeichnisserver ist. Nicht, dass da einfach irgendein böswilliger Mensch einen Rechner zwischenschiebt, der dann seine eigenen Kisten als Routing ausliefert. Das ist aus mehreren Gründen öffentlich. Einmal muss natürlich jeder Tor-Client sich auch diese Liste runterladen können, damit er halt weiß, über welche Rechner er gehen kann. Des Weiteren finden die Tor-Leute es auch richtig, wenn Leute meinen, wir wollen keine Leute aus dem Tor-Netzwerk hier, beispielsweise Wikipedia oder so. Leute, die da anonym editieren können, sind vielleicht nicht ganz so befangen, Mist reinzuschreiben. Je nachdem, das soll halt der Anbieter selber entscheiden, aber auf jeden Fall gibt es diese Listen öffentlich, sodass man selber gucken kann, ob der aus dem Tor-Netzwerk kommt oder nicht. Also er holt sich zuallererst die Tor-Knoten vom Verzeichnisserver. So, und jetzt wählt der Tor-Client wählt einen Pfad zum Zielserver. Der kann zum Beispiel, wie es da steht, zufällig sein, wie es der Client halt macht. Theoretisch ist es genauso gut möglich, dass sich der Endbenutzer quasi in einer grafischen Map seine Kaskade selber zusammenstellt. Das kann, glaube ich, noch kein Client, aber es wäre theoretisch möglich, technisch. Und man sieht da die Verbindung, die wird dann einfach über drei Zwischenrechner gerade in dem Fall laufen lassen. Könnten auch andere drei Rechner sein, Hauptsache die Verbindung ist da. Unter diesen Rechnern werden die alle so verschlüsselt, wie Stefan das eben erklärt hat, mit diesem Onion-Verfahren. Das hat halt einmal die Vorteile, die er eben genannt hat. Des Weiteren kommt zum Beispiel auch noch dazu, dass sich die Message auch wirklich von Punkt zu Punkt immer ändert. Und das ist ja auch noch eine Charakteristik, die quasi wegfällt für denjenigen, der aufs Netz draufschaut. Also der kann nicht mehr sagen, aha, das ist die gleiche Message, steht da gleiche Kram drin, sondern es ändert sich auch immer. Und der letzte Punkt, die sogenannte Endnote, unten rechts, der verbindet sich dann zu diesem Bob. Die Verbindung kann natürlich nicht von Haus aus verschlüsselt sein, weil wenn es auf einen Service geht, der einfach nicht, keine Verschlüsselung oder keine Krypto anbietet, dann muss es natürlich plain geschehen. Das heißt, rein theoretisch ist die Endnote in diesem Fall auch in der Lage mitzulesen, also den Dateninhalt wirklich. Er weiß nicht, wohin es dann zurückgehen wird, wenn er es nicht aus dem Inhalt vielleicht erschließen kann, aber da ist halt einfach eine unverschlüsselte Verbindung von Haus aus, wo man sich selber drum kümmern muss. Sprich, auch wenn man über Tor surft, muss verschlüsselt werden.
Das ist wirklich wichtig, was Marcel hier sagt. Wir haben schon durchaus eine signifikante Zahl von böswilligen Tor-Exit-Nodes erlebt, die wirklich einfach hergehen und sagen, ja, ich habe hier Bandbreite, ich stelle die euch allen zur Verfügung und ich mache hier den letzten Knoten. Das heißt, ich mache hier den roten am Schluss. Das heißt, ich kriege dann in letzter Instanz die eigentliche Payload, den eigentlichen Inhalt dieser Message und liefere das dann aus. Das übernehme ich, biete ich euch mal an. Und in Wahrheit ist dann das ein Angreifer. Sprich, dieser Server protokolliert dann erst recht alles mit und dann auch die Inhalte. Der hat dann gar keinen Skrupel mehr. Also dadurch, dass wir jetzt hier gezwungen sind, solche Maßnahmen zu ergreifen, beispielsweise Tor zu benutzen, um uns gegen solche Sachen wie Vorratsdatenspeicherung zu wehren, setzen wir uns dann tendenziell sogar noch eher einem größeren Risiko aus. Also das ist ein Unding, was wir hier veranstalten müssen wegen diesem Kram. Ja. Wie viel Prozent der Exit-Nodes stehen in China, war die Frage. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, das ist in den letzten Monaten, glaube ich, dramatisch. Ja. Das sind alles zweischneidige Schwerter, die wir jetzt hier haben. Einer der größten Punkte oder die zentrale Möglichkeit, gegen Vorratsdatenspeicherung vorzugehen, ist im Prinzip, den Traffic ins Ausland zu bringen. Weil viel mehr kann man nicht machen. Wenn es alles in Deutschland bleibt, das kann man im Prinzip hin und her schicken durch irgendwelche Onions, durch sonst irgendwelche Sachen, verschlüsseln etc. Solange es alles in Deutschland bleibt, kann im Prinzip, wenn an allen Schlüsselpunkten mitprotokolliert wird, das auch nachverfolgt werden. Man macht es halt dann entsprechend nur anstrengender für den Angreifer, weil er halt sehr, sehr viele Knotenpunkte abklappern muss, bis er ans Ende kommt. Aber auch das ist ja so, wenn man das mal so raufskaliert, dass es sowieso das ganze Land machen muss, jeder Provider machen muss, dann ist es auch halbwegs automatisiert. Dann ist auch das nicht groß anstrengend. Das heißt, die Kernmethode, um sich diesem zu entziehen, ist, den Traffic ins Ausland zu bringen. Und ob es dadurch sicherer wird, weil man weiß ja nicht genau, was dann im Ausland mit dem Traffic passiert, ist durchaus eine Frage. Dann hat es halt ein anderer. Also die Verbindungsdaten werde ich nicht los. Ich kann nur dafür sorgen, dass die Verbindungsdaten woanders anfallen. Entweder durch solche Mix-Kaskaden, durch Onion-Routing, durch von mir aus ein VPN, wo dann mein Provider oder wo dann hier in Deutschland nur gesehen wird, okay, der ist halt irgendwo, keine Ahnung, nach sonst irgendwo mit seinem VPN-Zugang und sonst wird hier nichts mehr gesehen. Beziehungsweise auf der Seite, auf der Dienst läuft, wird nur gesehen, okay, da kommt eine Verbindung aus XY, aus Land XY. Aber ja, es ist die Frage, ob es dann in einem anderen Land sicherer ist. Es ist nicht gegeben. Bisher war es hier in Deutschland sehr schön, weil wir hatten halbwegs effektive Datenschutzbestimmungen etc. Und ja, ist halt jetzt hier vorbei. Also Verschlüsselung ist wichtig, auch ein Tor, sehr wichtig. Oh ja. Richtig. Richtig. Richtig, genau. Kam vor einer ganzen Weile, ich sag's nur mal für die Aufzeichnung, ein Fall, bei dem Passwörter für irgendwelche Konsularsmitarbeiter über diese Tor-Netzwerke gelaufen sind, und zwar unverschlüsselt. Und auf diese Weise sind dann die Passwörter von diesen Diplomaten in falsche Hände gekommen oder richtige Hände, weil wir haben es so mitbekommen am Schluss. Es ist ja veröffentlicht worden, dass es ein Problem ist. Wären es falsche Hände gewesen, dann wüssten wir nichts davon und irgendwelche Leute würden diese Dinger benutzen. Insofern waren es dann sogar richtige Hände in dem Fall. Ja, und die Frage nach Geheimnisträgern ist sowieso nochmal ein ganz tolles Thema. Wer sich dann wieder von diesen Gesetzen ausnehmen lässt und wer nicht ausgenommen wird in dieser ganzen Geschichte, das ist auch nochmal ein ganz toller Punkt. Aber ja, genau, schöner Hinweis auf die Geheimnisträger in den Konsulaten. Es ist ordentlich nach hinten losgegangen.
Ja,
Und des Weiteren ist noch ein Punkt, wenn da halt dauernd die gleiche Verbindung offen wäre, dann wären da auch wieder Rückschlüsse möglich. Also schaut der Tor-Client, dass er halt in regelmäßigen Abständen quasi die Route durch das Netz ändert. Das kann theoretisch bei jeder neuen Verbindung sein, das kann sein alle 10 Minuten aus Performancegründen. Das funktioniert natürlich nicht bei ständig bestehenden Verbindungen, sprich wenn sich jemand über Tor in IRC einloggt und da 4 Wochen online bleibt, dann wird sich da wahrscheinlich die Kaskade nicht ändern, außer jemand geht aus der Kaskade offline und die Verbindung reißt ab. Auch wenn das alles ganz gut aussieht, hat das natürlich immer noch Angriffspunkte, das Tor. Die sagen auch selber, schreiben es auch wirklich rein, beim Tor, beim Start kommt große Meldung, dass es nicht für strenge Anonymität zu gebrauchen ist, weil sie sich da so ein bisschen aus der Affäre retten wollen, dass ihre Software halt nicht das Allheilmittel der Anonymisierung ist. Da gibt es einmal wirklich das Problem mit der Endnote und der Verschlüsselung darüber, dass die mitlesen kann. Da muss man aufpassen. Des Weiteren sind theoretisch Timing-Attacks möglich, dass man zum Beispiel, was der Stefan eben erzählt hatte mit den Mails, dass 15 Minuten lang die Mails gecached werden und dann erst weggeschickt werden. Das funktioniert natürlich bei anderem Traffic nicht. Wenn man jetzt gerade eine Google aufrufen möchte, dann mag man keine 15 Minuten warten, bis man seine Anfrage beantwortet bekommt. Daher gibt es auch einige Sachen, die man da beachten muss. Zum Beispiel ist bei Tor relativ wichtig, dass viele Leute bei Tor mitmachen. Je mehr Tor-Server da sind, desto größer ist auch einfach die Anonymität, weil man sieht quasi, wie Nachrichten ins Tor-Netzwerk reingehen. Und das ist einfach eine Art Blackbox, wo zwar Daten, man kann zwar sehen, was da hin und her passiert, aber man versteht einfach nicht die Zusammenhänge, wo was rauskommt und wo was hingeht. Die versuchen das natürlich auch noch mit entweder irgendwelchen Dummy-Messages oder vielen gleichzeitig offen gehaltenen Verbindungen, versuchen sie das einfach noch schwieriger zu machen, aber es ist alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, muss man bedenken. Okay, dann fangen wir mal mit den How-To's an, ja?
Wenn ich jetzt so halbwegs anonym über Tor kommuniziere, beziehungsweise zum Beispiel im Web surfen möchte und gerade keine Passwörter eingebe, dann könnte sich ja einem der Verdacht aufdrängen, ja, das ist ja dann gar nicht schlimm, wenn ich nicht verschlüssele, denn es gehen ja sowieso keine Passwörter rüber oder so. Nur, wir müssen ja auch bedenken, es gehen andere Dinge rüber, die vielleicht trotzdem so, ja, nicht jeder wissen sollte. Zum Beispiel Cookies. Die können nämlich Personen eindeutig identifizieren. Oder zum Beispiel die User Agent Strings. Also es gibt Personen, die sind eindeutig durch ihren User Agent identifiziert. Ja, und die sitzen sogar im Publikum. Und es gibt eben, es kann Kombinationen geben, wo eine Vielzahl von Daten, insbesondere eben die Header, die der Browser sendet, dazu führen können, dass jemand eindeutig identifiziert wird. Ich glaube, dass die Reihenfolge meiner Accept Language Header schon ausreicht und natürlich die ganzen Header, um mich zu identifizieren. Also ich bezweifle, dass jemand da Esperanto an einer bestimmten Stelle hat und so weiter. Also da muss man auch aufpassen. Und um zu verhindern, dass jetzt eben jemand bei unverschlüsselter Kommunikation aus diesen Headern dann vielleicht noch ermittelt oder sich dran erfreut, wer ich bin oder so, filtert man die auch noch. Das heißt, man installiert sich mal lokal einen Proxy-Server. Typischerweise ist das Privoxy bei Tor. Und durch den wird der ganze Web-Traffic geschickt und der macht dann so Sachen wie Cookies wegwerfen, JavaScript ausfiltern, lauter so gefährliche Dinge eben einfach mal entfernen und dann mal behaupten, ja, Sprache, entweder gar keine senden oder ich will es immer auf Englisch oder so. Das hilft dann schon ein bisschen.
Des Weiteren ist bei Privoxy gerade noch ein Vorteil. Es gibt viele Probleme, rühren auch einfach von der Unterstützung der Software her. Wenn zum Beispiel, also ein Beispiel, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie es bei verschiedenen Browsern ist, aber wenn zum Beispiel ein Browser ein Java Applet aufmacht, das eine Internetverbindung aufbaut und die zum Beispiel nicht sauber durchs Tor getunnelt wird, sondern quasi mit der direkten IP verbindet, analog für Flash beispielsweise oder ähnliche Dinge, dann ist da schon mal wirklich wieder eine Sicherheitslücke. Des Weiteren ist da sehr bekannt geworden in Verbindung mit Tor das Problem mit DNS. Wenn man jetzt eine Domain aufruft, zum Beispiel google.de, dann wird üblicherweise je nach je nach SOX-Version wird quasi nur die IP, also die Verbindung zur IP übers Tor geleitet und der DNS-Aufruf selber läuft über die normale IP und über den normalen DNS-Server. Das heißt, der DNS-Server weiß zumindest schon mal, welche Seiten man aufgerufen hat. Und darüber lassen sich wieder Querverbindungen knüpfen. Prevoxy ist zum Beispiel, wird auch bei Tor sehr gerne benutzt, weil das kann man speziell mit einer SOX-Version laufen lassen, 4a ist das, die Verbindungen auf Hostnames erlaubt und nicht nur auf IPs. Das hat den Vorteil, dass man einfach wirklich das ganze Request quasi in SOX stecken kann und es kommt dann halt auch die Antwort raus und man muss halt nicht gucken, dass man irgendwie vorher noch mit dem Hostname den auf eine IP auflöst. Ja.
Okay, jetzt mache ich mal eine kurze kleine Hands-on-Demo, dass wir auch mal hier noch einen Teil haben, der ein bisschen was Praktisches zeigt. Ich mache eine Installation von Tor inklusive Prevoxy. Plus eine GUI-Applikation davon. Das ist alles im normalen Paket schon enthalten. Es ist kinderleicht. Wir sehen aber auch gleich, was dann vielleicht nicht so ganz optimal ist, indem man es einfach mal praktisch macht. So. Licht aus? Ja, okay. Also ich habe hier mal einen Standard-Mac-Desktop in dem Fall. Wir machen es auch noch gleich mit Linux und vielleicht sogar mit Windows. Ich weiß nicht genau. Es ist echt kein Act. Ich gehe her. Ich habe jetzt mal einen clean User angelegt hier. Ich starte mir einen Browser. Gehe zu Tor. Nee, Tor Project war das. Ah, egal, wird weitergeleitet. Genau, torproject.org. Hier kann ich über den Download mir den Client besorgen. In dem Fall benutze ich hier für macOS 10.4 den stabilen Release 01218a. Muss ich, das habe ich vorhin schon mal gemacht zum Testen. Ja. Zwecks Best Practices sollte ich hier auch noch die Signatur verifizieren. Das erlaube ich mir mal jetzt hier kurz zu skippen, was natürlich nicht optimal ist, aber okay. Also, es ist nicht schlimm, dass ich es von einer unverschlüsselten Seite hole, weil wenn ich die Signatur checke, dann weiß ich, dass es von da kommt. Auch wenn die Quelle... Ja, stimmt, die Signatur müsste auch verschlüsselt geholt werden. Ja, das ist natürlich ein richtiger Einwand. Im Prinzip müsste ich die Signatur sogar von einem anderen Server holen, falls dieser Server gehackt worden ist. Weil dann tut der Server natürlich, wenn er gehackt worden ist, sowohl den Download als auch die Signatur fälschen. Nee, was ist schon von der Signatur? Ist das mehr als ein Hash? Das müsste PGP sein, ja, stimmt. .ASC. Ja, das ist nicht nur ein Hash. Ja, ja, ja. Dann kann ich's. Ja. So, okay, mir hat es jetzt hier mein Disk-Image runtergeholt, gemountet auch gleich schon. Das ist ein Installer-Paket, kann ich einfach doppelklicken. Installation anfangen, fortfahren. Ich installiere das Ding einfach hier auf meine Festplatte. Zack, hier. Lalala. Anpassen brauche ich jetzt nichts, da könnte man sich nur bestimmte Sachen hier ein- und ausschalten. Machen wir einfach mal Default. Aktualisieren. Mein tolles Demo-Passwort. Lalala. Dauert ein paar Sekunden. Und es war dann witzigerweise schon die ganze Installation. Da ist jetzt schon dieser ganze Kladderadatsch mit Tor, mit Prevoxy etc. pp. Ist da komplett schon drin. Und da ich ein Mac-User bin, habe ich sogar noch eine kleine GUI-Applikation bekommen. Ha! Ja, ja. Okay, gibt es unter Linux auch, höre ich gerade. Unter Windows auch. So. Echt? Das lag dann wahrscheinlich nur daran, dass ich es vorher schon mal installiert habe und nicht deinstalliert habe. Hab ich jetzt sogar wirklich zu schnell weggeklickt. Soll ich meine Konsole nochmal aufmachen und anschauen? Naja, also es läuft halt schon, deswegen ist es wahrscheinlich fehlgeschlagen. Ich habe es vorhin nicht mehr nochmal sauber deinstalliert, bevor hier. Aber es hat in meinem Test vorhin hat es einwandfrei funktioniert. Das glaubt mir jetzt einfach mal. Genau, Installation ist komplett fertig. Jetzt habe ich hier in meinem Programm, lalala, diese Applikation, Vidalia, wenn ich die hier gestartet habe, kann ich hier oben sehen, Tor-Status, Tor läuft. Es müsste auch gleich grün werden. Es sei denn, ich bin hier aus dem Netz rausgeflogen. Nee, doch, Tor läuft. So, jetzt läuft schon Tor. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich muss noch einen weiteren Schritt machen. Also nach der Installation und Starten von dem Programm muss ich noch einen weiteren Schritt machen. Und dieser eine weitere Schritt ist in den Systemeinstellungen. Hier muss ich meine Netzwerkkonfiguration geringfügig ändern. Aber das war dann auch schon der letzte Schritt. Also mehr als diese drei Schritte sind es nicht. Ich habe hier jetzt im Moment gerade nur eine WLAN-Verbindung. AirPort nennt sich das bei dem Apple. Ansonsten müsste ich hier auch noch für Ethernet meine Netzwerkeinstellung fürs Kabelnetzwerk einstellen. Und hier gibt es die Proxies. Das ist der Punkt, den ich nochmal ändern muss. Jetzt mache ich mir mal mein Demo-User-Passwort. Ja, auch Mac-User haben Passwörter, obwohl sie ja so schrecklich klicki-bunti sind. Zwei Proxies, die ich anschalten möchte, habe ich hier. Zum einen mal der Web-Proxy, 127.0.0.1, und als Port ist es 8118. Und das gleiche Spiel für HTTPS, 127.0.0.1 und 8118 als Port. Das war's. Das war jetzt eine komplette Installation von Tor. Das kann ich auch beweisen. Und zwar gibt es hier eine schöne Testseite.
Jetzt ist genau der Fall, dass DNS nicht über Tor läuft.
Richtig, genau. DNS läuft jetzt nicht über Tor. Was wir jetzt hier haben, ich zeige das auch noch gleich in einem Beispiel, was da noch problematisch ist.
Kann man DNS über Tor
laufen
lassen? Also es gibt, einmal gibt es ein Skript, was mit dem aktuellen Tor ausgeliefert wird. Also es gibt es zumindest unter Linux. Ich vermute mal, dass es auch unter Mac und Windows irgendwie zu benutzen ist. Das ist, das heißt Tor Resolve, glaube ich. Und es ist einfach nur dafür da, über Tor einen DNS-Request zu machen. Es liefert dann die IP zurück und mehr macht es nicht. Danach beendet sie es. In diesem Fall würde ich aber aus dem Bauch heraus schon sagen, dass das jetzt, ich müsste gerade nochmal drüber nachdenken, aber ich würde sagen, das ist jetzt schon mit DNS über Tor, weil wir haben als Proxy den Prevoxy angegeben, der bekommt den Hostname gesagt und der macht SOX4A und SOX4A kann Hostname mit SOX, also nicht auf IP, der macht nicht seinen DNS-Request selber, sondern der schickt es über SOX. Also ich gehe davon aus, der müsste das können. Können wir aber gleich auch einfach mal testen. Das müsste Tor nämlich auch anzeigen bei dir. Tor gibt eine Warnungsmeldung aus, wenn es nur zum Verbindungsaufbau eine IP übergeben bekommt, weil das halt ein relativ sicherer Hinweis darauf ist, dass, jetzt muss ich reden, damit nicht auffällt, wie langsam das ist. Also Tor ist leider relativ langsam, muss man einfach mit leben in dem Fall. Man kann natürlich auch was dran ändern, indem man selber einen Rechner zur Verfügung stellt, auf dem Tor-Server laufen darf. Muss jeder für sich selber klar machen, weil das ist auch nicht so ganz problemlos, wie die Erfahrung gezeigt hat. Kommen da häufig auch gerne mal Leute von der Regierung und nehmen dann die Kiste einfach mit. Schauen sich es dann in Ruhe zu Hause an.
Ja, kommentier mal, was du da machst. Du willst nicht jetzt, dass ich das kommentiere. Also, ich starte mal meinen Browser neu und ich starte mal vielleicht Vidalia auch neu. Nein, das wiederholst du nicht fürs Band.
Das ist jetzt so, seitdem die Macs auch auf Intel-Architekturen laufen, bemüht sich anscheinend Apple und eben die Mac-Programmierer, dass es alles ein bisschen mehr so Richtung Windows angepasst wird. Vielleicht muss man deswegen neu starten.
Und ab 10.5 gibt es ja auch das lang erwartete Feature, den Bluescreen unter Leopard. Bitte?
Ich schalte mal, um euch zu sagen, was ich hier gerade mache, ich schalte mal Tor wieder aus für HTTP. Nein, doch, es liegt nicht am Netzwerk hier, es muss wohl doch an Tor liegen.
Ja, kannst ja mal einen anderen Circuit nehmen.
Also da seht ihr schon mal, es hat zuverlässig erkannt, dass wir nicht über Tor gehen gerade.
Ja, jetzt habe ich es wieder eingeschaltet, jetzt kommt es wieder sicher gar nicht.
Und sag mal, eine neue Identität.
Ja. Okay. Tja. Wir haben vorher nicht genug den Demogöttern gehuldigt. Ja. Ja, eine sehr tolle Möglichkeit, Verkehrsdaten zu verhindern. Tja, was soll ich euch jetzt sagen? Also, es ging vorher. Ja, wir können mal gucken, ob es uns Linux besser geht. Vielleicht kriegen wir da ja andere Tor-Pfade. Also, umstecken. Und solange kann ich ja meinen Mac reparieren. Obwohl es nicht am Mac liegt. Es liegt bestimmt an Tor. Schnief. Dran? Soll ich noch ein bisschen Pausen-Entertainment machen? Pausen-Entertainment, nicht mit Kreide werfen. Ah, nein, brauche ich gar nicht. Wisst schon. Ja, komm.
Dann komplett installieren. Deswegen kommentieren wir das auch noch ein bisschen. Diese GUI meinst du? Doch, die gibt es auch. Ich installiere jetzt gerade erstmal mit meinem Paketmanager Proxy und Tor. Das ist jetzt nicht die aktuellste Version von Tor, das ist die 1.2.17er statt die 1.18er A, aber immerhin. Der startet das auch heute. Nee, Ubuntu. Ja. Da seht ihr auch gleich die Warning. This is experimental software, do not rely on it for strong anonymity. Also da weiß man schon gleich Bescheid, dass es mit Vorsicht zu genießen ist. Schauen wir mal. Ich habe mir hier auch eine Firefox-Extension installiert. Die seht ihr hier unten. Das heißt einfach Tor-Button. Findet ihr einfach unter Add-ons. Jetzt habe ich das mal aktiviert und hoffe, dass es gleich funktioniert. Ja, deren SSL-Zertifikat ist kaputt. Aber zumindest funktioniert es unter Linux gleich.
Mein Proxy scheint kaputt zu sein. Das war die Fehlermeldung bei der Installation vorhin. Ja, ich weiß, keine tolle Ausrede. Sorry, ich habe keine bessere.
Server for you. Oder das ganze Internet. So, hier unten seht ihr dann auch noch ein paar Infos, die die Seite freundlicherweise rausgibt, um darauf hinzuweisen, da gibt es das Problem, was der Nico eben angesprochen hat. Zum Beispiel meinen User Agent, den ich frei durchs Netz blase, 710 Gatsi, wie man sieht, oder irgendwelche HTTP Accept Header etc. Da gibt es auch noch irgendwelche weiteren Security-Checks, aber die habe ich jetzt mal nicht ausprobiert gehabt. Wie ihr seht, das funktioniert ganz einfach mit dem Tor unter Linux. Hat man doch gesehen, oder?
Halt mal kurz, bitte. Bitte? Jetzt mal kurz halten. Nur halten? Oh. Kaum ist die Demo in die Hose gegangen, bin ich schon der Mikrofonboy. Was machst du jetzt? Soll ich ein bisschen Sportmoderator machen? Sollen wir hier Sudo Kill All Top?
Ach, top. Ich habe gerade nur mal kurz das Tor abgeschossen, weil diese GUI Tor einfach selber starten möchte, sonst funktioniert sie nicht. Wie hieß sie jetzt noch? Wie Leda oder so, ne? Vitalia. So, ihr seht, das ist die gleiche GUI. Das macht ihr oben auch so eine schöne Zwiebel rein. Hier läuft es auch. Die Einstellungen sind die gleichen. Ganz nett sind auch solche Tools. Einmal so ein bisschen Analyse, was übers Netz geht, so direkt an Daten. Oder was man vielleicht auch noch ausbauen könnte, wäre Netzwerk betrachten. Dort kann man gucken, wo die Server jeweils stehen und auch seine Kaskade angucken. Ihr seht diese roten Punkte und diese gelben Striche. Da läuft gerade meine Verbindung interkontinental. Schön wäre es vielleicht noch, wenn man da einbauen könnte, dass man seine Kaskade zusammenklickt oder so, aber das ist da halt noch nicht drin. Ja, also wie ihr seht, unter Linux wirklich einfach. ein Problem sind vielleicht auch noch Anwendungen, die nicht von Haus aus vernünftige Proxy-Einstellungen haben. Da muss man dann jeweils gucken. Also interessant ist immer ein SOX-Proxy, vorzugsweise natürlich 4A, damit man da halt keine Informationen über DNS liegt. Ansonsten ist eine gute Alternative, wenn es einen HTTP-Proxy gibt, dann kann man es ans Prevoxy verfüttern und das frisst die DNS-Requests. Ansonsten muss man wirklich gucken, je nach Anwendung. Es gibt auf der Tor-Seite irgendwo auch ein paar Tutorials dazu. Ich schalte jetzt einfach mal Tor ab, damit das alles ein bisschen flotter geht. hier ist ein schönes How-To, da sind so zum Beispiel das Tool SOCAT ist da aufgelistet. Das funktioniert so ein bisschen analog zum S-Tunnel. Man sagt einfach, ich mache jetzt einen lokalen Port auf. Der soll dann bitte über SOX 4A dann auf einen Server quasi über Tor laufen. Das ist quasi diese Zeile. Die geht noch ein bisschen weiter am Anfang, aber naja. Ja. Ja. Genau, also siehe Tools-Vortrag, da gab es was über SOCAT. Und über dieses SOCAT kann man dann auch noch einen Haufen Anwendungen dazu bewegen, über Tor zu funktionieren, die nativ nicht über Tor funktionieren. Ja, ich habe Tor ausgeschaltet, jetzt sagt, aha, du bist nicht mehr über Tor drin. Ja, dann können wir das Ganze, kann ich jetzt mal testweise mit einem Jabber-Account verknüpfen. Dann haben wir nämlich mal einen praktischen Einsatzzweck außer Web, weil es sieht ja auch irgendwie immer langweilig aus. Nehmen wir jetzt mal Psi für. Registrieren uns einfach mal einen Account bei jabber.ulm.ccc.de. Mal schauen, ob es Chaos schon gibt. Hier können wir Proxys einstellen. Da legen wir einfach einen neuen an. Schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben SOX 5 oder HTTP Connect. Da muss man dann halt abwägen. Wir nehmen jetzt einfach mal HTTP Connect. Geben da wieder den lokalen Server an. Und Port 8118, das ist der Port vom Prevoxy. Eine Authentication brauchen wir nicht. So. SSL machen wir auch mal an. Dann sagen wir mal bitte registrieren. Huch. Nö, den habe ich nochmal neu gestartet mit diesem Viledia-Dingens da. Ach, da. Natürlich funktioniert das jetzt hier nicht.
Oh.
Da müssen wir nachher vielleicht mal auf Mac testen.
Ja, genau.
Okay, jetzt hat es funktioniert. Ich habe es jetzt erstmal einfach über SOX 5 gemacht. Müsste man sich dann auch anderweitig darum kümmern, dass vielleicht DNS nicht geleakt wird. Was aber in dem Fall jetzt auch nicht wirklich dramatisch wäre, weil da gibt es ja eh die Verbindung über die Jabber User ID, wo man dann gleich den Server sieht. Also, Windows Start Sound. So. Beim Online-Gehen bekommen wir jetzt noch. Bekommen wir die Warning noch? Nein, da kommt jetzt keine Warning. Normalerweise bei einem frisch installierten, das habe ich eben dann vergessen zu löschen, gibt es da noch eine SSL-Warning. Die kann man auch relativ einfach abschalten. Die liegt bei... Okay, man kann sie disablen, aber das machen wir natürlich nicht. In unserem Fall liegt das einfach daran, dass wir unser Zertifikat mit CA-Cert signiert haben. Und hier gibt es zum Beispiel auf der Seite, die können wir vielleicht nachher noch ins Wiki stellen, da gibt es eine Anleitung und einen rootcert.xml. Das sind die ganzen Root-Zertifikate, die Psi benutzt, und damit kann man einfach die alte überschreiben, da ist ja noch die CA-Cert mit drin.
Ja, Fabi? Das Problem bei CA-Cert, da kann sich ja jeder so ein Zertifikat holen. Das heißt, wenn jemand zwischen Tor-Exit-Node und Chamber-Server sitzt, kann er im Ende eine Mittelattacke machen.
Theoretisch ja, also es kann sich jeder ein Zertifikat suchen. Du musst natürlich im Zertifikat noch überprüfen, dass es auch wirklich der Person gehört, die es angibt, ausgestellt zu haben. Und dafür hat halt CA-Cert einen Trust, einen Ring of Trust. Da scheiden sich halt die Geister, inwiefern CA-Cert wirklich gut dafür ist, um 1:1 die Verbindung zwischen... Richtig, also es gilt auch für andere Zertifizierungsstellen, wiederhole ich jetzt mal. Da sind ja schon häufiger eklatante Sachen zutage gekommen, wie zum Beispiel, dass jemand, eine Privatperson, geschafft hat, ein Zertifikat ausgestellt auf eine Bank zu bekommen. Oder Microsoft.com etc.
Bist du fertig?
Ja.
Dann müsst ihr jetzt leider noch mal kurz den Mac tragen, weil es geht nämlich und das muss ich euch doch noch zeigen. Aber... Ich habe allerdings auch nochmal was Witziges zu zeigen, was vielleicht noch nicht jeder kennt. Das ist ganz interessant. Das ist tendenziell vielleicht sogar generell neu. Also ihr könnt es dann nachher in die Blogosphäre kippen und vielleicht gibt es sogar einen kleinen Aufstand, weil die Mac-User ja so tolle, komische Software haben. Also ich habe jetzt einfach mal nur einen Neustart gemacht. Auch das müsst ihr mir jetzt glauben. Ich habe nichts sonst irgendwie gemacht. Die doppelte Installation hatte wohl... Jetzt funktioniert es ja, also jetzt kann ich das guten Gewissens machen. Nein, es ist nur langsam. Das geht weiter. Na also. Juhu. Ich will euch nicht nur hier diese tolle Demo zeigen, nachdem es jetzt ja funktioniert nach einem Neustart, sondern noch auf was hinweisen. Wir haben ja erzählt, dass... beziehungsweise andersrum. Diese Torinstallation, die wir jetzt hier machen, sowohl auf Mac als auch auf Linux als auch auf Windows, ist im Prinzip nur dazu geeignet, diese Verbindungsdaten zu verschleiern. Das heißt, die Verbindungsdaten oder überhaupt die Tatsache, dass hier Seiten aufgerufen werden, durch dieses Onion-Routing durchzuschicken, damit am Ende nur noch erscheint, ja, irgendeine IP hat diese Seite haben wollen. Es geht nicht wirklich darum, jetzt hier bei unserer Demo zu garantieren, dass man anonym ist, obwohl das eigentlich der Zweck von Tor sein sollte oder eigentlich auch der Zweck von Tor ist. Das ist nämlich ganz schön harte Arbeit, sowas zu machen. Man muss, um sowas dann zu erreichen, Plugins ausschalten, Cookies ausschalten etc. pp. Da ist eine ganze Menge an Zeug, was man machen muss. Immer darauf achten, neuesten Browserversionen zu haben. Gut, das muss man sowieso. Aber allein schon Plugins auszumachen, ist schon mal ein ziemlich harter Schlag. Und selbst dann JavaScript ausmachen, genau, muss man auch noch komplett machen. Und selbst auch mit JavaScript ausgeschaltet hast du manchmal noch ein Problem. Und Bugs, sagt Nico. Ich möchte auf was anderes hinweisen, und zwar gibt es eine Seite. Soll ich Tor ausmachen? Nee, komm, das müssen wir jetzt aushalten. Bei apache-ssl.org gibt es ein Demo-CGI. Also die Anfrage geht durch Tor, deswegen ist es so langsam. Also ich habe mir hier, Crypto-Geek, der ich bin, muss mal gucken, wie viel ich hier davon wirklich zeigen will, ist eh alles schon auf dem Band, gell? Na egal. Ist auch abgelaufen und meine E-Mail ist auch egal. Also hier, ich habe mir vor ein paar Jahren mal bei Thoughty ein Zertifikat besorgt für S/MIME. Das geht, das kann man so machen, das kostet nichts, das ist dann nur tauglich für verschlüsselte E-Mail und nicht für SSL, aber es ist zum Beispiel auch tauglich für scheinbar Client-Side-Certificates. Es gibt eine Möglichkeit, in einem Webbrowser zu sagen, ja, ich möchte mich bei bestimmten Diensten anmelden, nur mit einem Client-Zertifikat. Dann kann der Browser, in dem Fall hier über die macOS Keychain, auf Zertifikate zurückgreifen, die ich hier habe, also kryptografische Zertifikate, um mich bei diesem Server zu authentifizieren. Und das ist ein tolles Feature, kann man sich sicher authentifizieren, nicht nur ein Passwort, sondern auch gleich ein ganzer Schlüssel, den man dann braucht, um sich anzumelden. Nur dummerweise habe ich das natürlich dann gegenüber diesem Apache-Server, bei dem ich ja auftrete als Tunnel durch Tor, weil anonym etc., natürlich durch dieses Client-Zertifikat, das der Server bekommen hat. Ja, Michael@freemail-member-faulty, blablub, irgendwie Ist mein Fingerprint auch noch da? Nee, ist nicht. Habe ich mich natürlich jetzt wunderbar hier ausgewiesen als derjenige, der signiert durch Fonty, ganz offiziell derjenige ist, ganz sicher versprochen. So ein Quatsch, ja. Also Anonymität ist das, was wir hier zeigen, nicht. Und das ist jetzt nur ein extra Schmankerl, ein Bonus. Wie gesagt, die ganzen Plugin-Geschichten kommen noch dazu. Insofern, das, was wir heute zeigen, nur für Verbindungsdatenverschleierung. Okay, so, jetzt Mac-Demo plus Bonus mit Client-Side-Zertifikaten. Jetzt bin ich dann glücklich. Jetzt gebe ich zufrieden weiter.
So, jetzt kommt das, auf das alle gewartet haben. Und Joe signalisiert, wir müssen erst einen Wandwechsel machen. Das kommt mir sehr gelegen. Dann kann ich nochmal hier alles reparieren und dafür sorgen, dass es gleich klappt.
Mikro, stimmt. Ah, Mikro. Frage.
Zurück zur Theorie.
Ja.
Was passiert jetzt, wenn wir kompromittierte Tor-Clients, Tor-Server haben?
Die Tor-Server sind nicht so wirklich relevant. Da werden halt schlimmstenfalls Nachrichten verloren gehen. Exit-Nodes sind das Kritische. Inwiefern spezifiziere, also die Frage ist die, was für Angriffsmöglichkeiten ein böswilliger Tor-Knoten hat. Stefan will antworten. Also wie viele Knoten muss man übernehmen, um die Effektivität signifikant zu stören? Komm.
Okay, also es gibt zwei Motivationen, warum zum Beispiel erschreckend viele Tor-Nodes hinter der Great Firewall of China stehen. Das eine ist, also es sind insbesondere Exit-Nodes, die da wohl aufgefallen sind. Also ich habe die Statistik nicht selber gemacht, ich habe es auch nur gehört. Also Vorsicht, hören, sagen. Ist natürlich für China besonders interessant, andersrum, Exit-Nodes sind besonders interessant, weil Exit-Nodes sind die, die nach außen hin sichtbar sind. Das sind die, die dann in irgendwelchen Logfiles landen und das sind die Rechner der Leute, bei denen dann die Leute in grün anklopfen, wenn irgendwo Kinderpornos aufgetaucht sind. Deswegen haben viele Betreiber weniger Skrupel, irgendeine Intermediate-Node dazwischen, also innerhalb der Kaskade zu betreiben, als eine Exit-Node, wo dann der Verkehr eben hinten rausläuft, wo dann deren IP dann eben sichtbar ist. Die braucht man dummerweise und ich sag mal, ein Land, das Zensur betreibt, wie China, hat natürlich Interesse daran, dass der Verkehr innerhalb von China bleibt. Dass die Leute, die schreiben und wo es wieder rauspurzelt, assoziierbar sind und unter der Kontrolle der Regierung sind. Das andere, was du mit einem kompromittierten Knoten machen kannst, der kompromittierte Knoten kann protokollieren, der kann entgegen dem Versprechen, ich bin anonym, kann er, also ich agiere anonym oder vermittle anonym weiter, kann er entgegen dem Versprechen, kann er Protokoll führen. Ich zeige es mal gerade nochmal an der Skizze vorne. Nee, Sprung. Merci. Und zwar, angenommen bei dem Bild hier vorhin, angenommen dieser Kerl hier protokolliert mit. Vorher hast du ja, also er kennt ihn her und er kennt ihn hier. Und im Endeffekt mit einem kompromittierten Knoten ist es so, als ob du einen entsprechend weniger in der Kaskade drinne hättest. Und wenn du ausreichend viele hast, kannst du natürlich auch den kompletten Link wieder rekonstruieren. Kann man einfach mal nachvollziehen. Er hier weiß, er bekommt eine Verbindung und er soll sie irgendwo hier an den hier weiterschicken. Der hier, angenommen, der hier wäre auch kompromittiert. Der weiß, er bekommt von hier was und soll es dorthin weiterschicken. Und jetzt könntest du, weißt du, dass einmal, was er hier weiterschickt und was er hier bekommt, dass das derselbe Zwischenschritt ist. Und wenn es dann auch noch zeitlich korreliert, was bei eben, ja, der Unterschied bei Tor gegenüber den Mixmailern ist, wo eben also sofort weitergereicht wird, weil sonst ist das mit dem Datenstrom irgendwie ein bisschen blöd, kriegst du es auf die Weise raus. Sprich, wenn du eine gewisse Menge, also klar, je mehr Knoten du betreibst, und wenn die einfach zufällig von den Clients gewählt werden aus der Liste, wenn die Kaskade zufällig ausgewählt wird, desto größer die Chance natürlich, dass du in der Kaskade ausreichend viele kompromittierte Rechner drin hast, um das Ganze nachzuprüfen. Umgekehrt reicht aber eine so ein Zweiertuppel, zwei hintereinander folgende, um die Sache auseinanderzureißen. Das heißt umgekehrt, was die Clients machen können, sie können sich eben nicht auf das absolute Minimum mit drei Knoten in dem Fall begrenzen, sondern sie können die Kaskade länger machen. Das macht natürlich die Performance nicht unbedingt besser. Es braucht mehr Bandbreite, man braucht insgesamt natürlich mehr Torknoten, aber du gewinnst dadurch dann eben wieder an die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht kompromittierte Knoten selbst bei einer zufälligen Auswahl erwischt, steigt natürlich damit.
Dazu kommt noch gerade bei Tor, ist es so, dass man sich nicht dynamisch irgendwie in diese Liste eintragen kann von Tor-Nodes, sondern man kann quasi ein Registration-Formular online schicken und die Tor-Leute bearbeiten das. Und die versuchen halt zumindest ein bisschen oberflächlich darauf zu achten, dass da nicht eine Person große Teile des Tor-Netzwerks unter seinen Fingern hat. Da gucken sie dann halt natürlich nur so Sachen wie, sind die vielleicht in der gleichen IP-Range etc. Aber zumindest guckt da einer drauf oder Leute gucken drauf und das ist zumindest besser, als wenn es dynamisch ginge. Optimal natürlich immer noch nicht, klar, aber das ist dann schwer zu machen. So, der Nico, der hat inzwischen seinen Windows auch lauffähig bekommen.
Also, ich benutze ja natürlich Windows hier nicht nativ drauf, bin ja nicht verrückt. Das ist natürlich in einem Q-Emo jetzt. Ja, es wäre natürlich cool gewesen, jetzt so das Windows direkt zu zeigen, ohne dass man sieht, wie der X-Server da noch vorher hochkommt. Aber okay, lassen wir das. Also jetzt zeige ich euch mal ein paar Sachen zum Schmunzeln. Fangen wir mal an. Ich brauche ja mal meinen Webbrowser. Das geht alles ein bisschen langsam. Das ist ja eine ältere Kiste und so, gell? Nee, das ist, für Windows braucht man alte Rechner. Okay, wollte ich halt nur mal auf Band bannen, ne? Also was ich jetzt zeigen möchte, ist, dass es unter Windows natürlich genauso einfach geht wie unter jedem anderen System auch. Für die ganzen Windows-Benutzer da draußen, schaut gut zu, macht's nach. Also ich habe da schon mal ein paar tolle Bookmarks angelegt, ihr könnt es auch von Hand eintippen. Wir gehen erstmal auf die Website von Tor, https://torproject.org. Und wie ihr seht, geht es auch ganz schnell und so, wir haben ja noch kein Tor installiert. Und jetzt machen wir es genauso wie die Jungs vorher. Wir klicken erstmal auf Download, laden uns dann das tolle Paket runter, diesmal natürlich für Windows. Und zwar dieses hier. Und das speichere ich jetzt mal hier drin. Und wie ihr seht, gibt es es schon, aber ich überschreibe es. Ja, ich muss ja schon zeigen, dass die Dateien da ganz frisch aus dem Netz kommen, gell? Wie bitte? Halb so groß wie beim Mac, ja. Also unter Windows, da braucht man wohl nicht so viel. So, und jetzt laden wir natürlich noch die Signatur dazu runter, gell? So. Als nächstes gehen wir in dieses Verzeichnis hier, sehen, dass die Dateien da angekommen sind und überprüfen mal die Signatur. Ja, ich kann es nicht richtig machen. Ich habe leider keine Chain of Trust zu diesem Andrew Newman oder wie er heißt. Also falls jemand eine Chain of Trust bereitstellen kann, ich wäre sehr interessiert. In dem Moment könnte ich die Signatur vielleicht einigermaßen gut überprüfen. Im Moment kann ich halt nur sagen, es ist halt wie eine Hash-Summe oder so. Es sieht mal ganz nett aus. Der Key kam von dem Keyserver blackhole.cfa.dfn.de. Vom deutschen Forschungsnetz heißt es, glaube ich. Aber ob man dem vertrauen kann, das weiß auch keiner. Ja, natürlich kann man keinem Keyserver vertrauen. Stimmt, ja. Also Jürgen merkt gerade an, die Keyserver selber sagen sogar, man soll ihnen nicht vertrauen. Und das ist ja auch gut, dass sie es so sagen. Ja, klar. So, jetzt wollen wir doch mal dieses neue Paket da installieren. Das geht unter Windows ganz toll mit so einem wunderbaren Assistenten, wo man immer nur weiter, weiter, weiter sagen muss. Wir wollen Deutsch, okay. Ja, genau. Das liegt, ich nehme an, dass man das Passwort eventuell bei anderen Windows-Versionen eingeben muss. Nur das hier ist ein gutes, altes Windows 98 Second Edition. Richtig, Unter Windows muss man quasi immer als Administrator arbeiten, damit es funktioniert. Liebe Endbenutzer da draußen, ihr möchtet nicht als Administrator arbeiten. Wenn euer neues Spiel nicht läuft, schmeißt es weg. Ihr wollt das Spiel nicht spielen. So, wie ihr gesehen habt, habe ich hier immer noch auf Weiter und OK und Ja, mach mal geklickt. Und jetzt kommt leider was Unschönes an der Windows-Variante. Das kam bei meinem Test auch schon. Es sagt mir, oh ja, das ist nicht richtig installiert. Ich muss also erst ein bisschen reparieren. Und zwar hat da wohl jemand nicht dran gedacht, dass es auch Leute gibt, die ein deutsches Windows benutzen und wo das Zeug irgendwo ein bisschen anders mal installiert wird. Deswegen muss ich jetzt noch angeben, wo die Datei herkommt. So, die Torechse und noch irgendwo war ein Fehler. Hier. Und die Tor-RC muss ich noch anklicken. Ich muss also nochmal einstellen, wo das Tor-Programm ist, das benutzt werden soll und welche Konfigurationsdatei dafür nötig ist. Und was ich vielleicht noch machen muss, das weiß ich nicht, aber das stelle ich jetzt einfach auch mal ein, ist dieses Konfigurationsverzeichnis für Tor. Letztes Mal hat es geklappt, das wird es hoffentlich jetzt auch wieder. Ich klicke auf Speichern und sage Tor starten. Und dann wird eben so ein Prozess da angeschmissen, den kann ich jetzt mal minimieren. Ich weiß nicht, ob das unter neuen Windows-Versionen vielleicht versteckt läuft oder so. Und jetzt behauptet das Teil hier, Tor würde laufen. Naja, ist ja schön und gut. Ich vermute, ich muss noch meinen Firefox neu starten. Denn angeblich wurde da gerade ein Tor-Button installiert. Übrigens, das hier ist auch ganz nützlich, so private Daten löschen, wenn man mit Firefox fertig ist. Man lungert schon nichts mehr auf der Platte rum. Ja genau, das P da rechts unten, dieses blaue, das steht für Privoxy. Und rechts daneben das seltsam aussehende Symbol, das soll, also das symbolisiert Tor, das soll eine Zwiebel sein. Ja, das sieht aufgrund der verwendeten Farbanzahl etwas komisch aus. So, als nächstes möchte ich noch, ich habe zwar gesagt Tor-Button mit installieren, aber das funktioniert unter Windows nicht. Deswegen habe ich da mal vorgesorgt. Richtig, unter Windows 98 Second Edition, in der speziell gepatchten Version, ich weiß nicht genau, was es ist, funktioniert es jedenfalls nicht. Also gehen wir auf https://addonsmozilla.org und suchen danach dem Tor-Button und installieren den eben von Hand. Ja, der Bundestrojaner, der ist vielleicht integriert, das mag sein. So, noch ein Neustart von Firefox später. Das ist nur das Download-Programm für den Bundestrojaner.
Es heißt ja, der Bundestrojaner fällt sowieso von den Herren, dann die kommen vorbei und installieren.
Das ist ja sehr freundlich, dann habe ich nicht das ganze Problem mit dem Weiter, Weiter, Weiter anklicken. Auf Diskette? Ich habe gar kein Diskettenlaufwerk. So, wie ihr seht, ist jetzt ein komisches Symbol da unten aufgetaucht. Das ist der Tor-Button. Und Michael, wie war die tolle Adresse, die du benutzt hast? Ja, ah, genau, da kann ich das gleich noch mit Google zeigen. Sehr schön. Ich schalte erstmal meinen Tor-Button ein. Okay, danke. Ja, richtig. Google via TLS. Ich sage nicht, dass man dem vertrauen kann. Ich sage nur, dass die Verbindung verschlüsselt ist. Also, das ist so. Da steht offenbar irgendwo ein Server. Mir ist das aufgefallen, weil sourceforge.net, nachdem ich denen mal gesagt habe, hallo, ihr habt da Werbung in euren Seiten und die Werbung, die kommt halt per HTTP und der Rest der Seite ist HTTPS, das gefällt mir nicht. Ja, kurz danach war die Werbung eben von diesem Server, beziehungsweise einem sehr verwandten. Und dann ist mir aufgefallen, darüber kann man ja googeln. Ja, und seitdem nutze ich halt mal Google per verschlüsselt. Das wird wohl so funktionieren, dass irgendwo ein Server steht, der das unverschlüsselt weiterleitet. Aber
Oh ja, es ist ja ganz nett, gell? Hat mein S vorne dran.
Das ist jemand, der Sicherheitschecks abfährt und wissen möchte, was die googelt.
Das mag sein, ja.
Genau, ganz oben.
So, und jetzt rufen wir mal die Torcheck-Adresse auf. Oh, wir müssen auch wieder seltsame Dinge bestätigen. Und, ja, sieht gut aus. Und ging ganz schnell, genau. Und das ging wahrscheinlich so schnell, weil hier irgendwie die Verbindungen ganz blöd sind. Oder es ganz schnelle Server sind. Oh ja. Oh doch, es geht paar Mal über den großen Teich gleich. Hin und zurück wohl. Nein, das Bild ist nicht immer dasselbe. Wir können sie mal ausprobieren, ob es sich ändert. Moment, da muss ich, glaube ich, hier doppelklicken. Ja. Ich sage mal, neue Identität verwenden. So, und jetzt hat das eine neue Verbindung aufgebaut. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt aussieht, wenn ich hier aktualisieren mache. Das habe ich noch nicht getestet. Oh ja, unter Linux ging das, genau. Also wir finden sicher unter jedem System was mit der gleichen Software dann nicht funktioniert. Ja, jetzt hat sich, glaube ich, gerade was geändert. Oder es wurde repainted zumindest. Es sieht sehr ähnlich aus, ja. Ja. Nee, die Verbindung wird, glaube ich, gerade aufgebaut hier. Na gut, wenn ihr wollt, mache ich eine Webseite auf. Ihr wolltet eine Webseite.
Nein, Nico.
Nein.
Was? Moment, ja? Also dieses Zertifikat ist absichtlich abgelaufen. Warum, erkläre ich euch später beim Parasco. Zweitens, dass da kein Name drin steht, ist auch Absicht. Das beruht auf einer sehr krassen Interpretation der RFC. Und den Rest erspare ich euch. Das hier kommt daher, dass es ja unter meinem Q-Emu läuft und... Ja, Uli will es gar nicht hören. Und dass ich es da noch nicht reinkopiert habe. Sieht ja lustig aus. Wer ist sbgoogle.com? Also ich glaube, das heißt, die Verbindung ist schon offen. Ich kann dieses GUI nicht interpretieren. Ich halte mich da meistens an so Dateien und sowas. Ja, das, also unter Windows geht es jedenfalls auch. Das wollten wir zeigen. Und man kann es auch wieder abschalten, so. Und ja, man kann viele lustige Späße machen. Und wenn ich das hier mit den Zertifikaten so sehe, dann glaube ich, wir müssen hier beim Ulmer CCC mal dringend eine CA aufsetzen, damit es irgendwie mal vernünftig wird. Vielleicht haben wir dazu eher mal Zeit. Mit dem Anfassplan, okay. Ja, als nächstes gehen wir natürlich noch zu Parasco. Was? Oh, Michael will noch was sagen, ich öffne in der Zeit den Anfassplan.
Ich habe keinen Strom gefunden. Wenn ich jetzt wieder meinen Mac raufhole, dem geht gleich der Akku aus, dann lacht ihn wieder alle.
Willst du Windows benutzen?
Dann erspare ich euch das. Nein. Also wir haben jetzt groß und breit hier Tor nochmal ein bisschen Installationsanleitung gegeben und lange diskutiert, was das genau macht und wie das ist und warum das Sachen bringt oder nicht bringt und wie toll das ist. In der Praxis ist es so, dass Tor extrem langsam ist. Man kann dem Ganzen ein bisschen abhelfen, indem man selber Tor-Server zur Verfügung stellt. Also es gibt in dieser GUI die Möglichkeit zu sagen, ich möchte meine Verbindung freigeben für Tor-Traffic. Das hilft zum Beispiel. Man kann auch Tor-Exit-Nodes oder überhaupt Tor-Nodes betreiben, selbst mit eigenem Webspace, mit eigenen B-Servern. Das würde dem Ganzen helfen. Im Endeffekt ist es aber einfach immer in irgendeiner Form langsamer als das, was man normalerweise haben würde. Das ist halt der Preis, den man zahlen muss. Also dadurch, dass es diese neue Situation in Deutschland geben wird, sieht man sich eben genötigt, solche Maßnahmen zu ergreifen, um hier sein Recht auf freies Bewegen im öffentlichen Raum noch wahrnehmen zu können. Recht auf Unschuldsvermutung, das sind Prinzipien, die eben so gelten sollten. Ob das jetzt wirklich alles dann konkret in Rechten sich niederschlägt, ist dann ja eigentlich, Auslegungssache. Also so eine Sache wie eine Unschuldsvermutung, sowas möchte man einfach gern haben, dass man nicht protokolliert wird. Oder so eine Sache wie ein Recht auf ein Fernmeldegeheimnis, dass sowas hier bei meiner Telekommunikation berücksichtigt wird. Ah, was? Es gibt noch eine ganze Reihe andere Sachen. Vielleicht können wir die auch bei Brasco diskutieren, wenn wir dann bei Brasco sind. Ich selbst benutze zum Beispiel im Moment... Meine Güte. Ja, letzte Folie. Komm, ganz runter. Ganz runter, letzte Folie. Ja, genau. Also es gibt... Beide nicht mehr? Einen müsste es noch geben von den beiden. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt nicht nur Tor, es gibt noch eine ganze Menge andere Möglichkeiten, seine Spuren online zu verschleiern, zu verwischen, Verbindungsdaten nicht anfallen zu lassen oder Daten anfallen zu lassen in einer anderen Jurisdiktion oder Daten anfallen zu lassen in irgendwelchen verteilten Speichernetzwerken, statt dass man direkte Kommunikation macht. Wir haben Freenet schon erwähnt, wir haben Tor jetzt gezeigt. Ich selbst benutze beispielsweise in vielen Fällen einfach nur ein VPN, wo ich mich jetzt darum kümmere, ob ich meinen VPN-Exit oder meinen VPN-Server irgendwo vielleicht in die Schweiz bekomme beispielsweise, ob es da vielleicht irgendwie ein besserer Standort gäbe für sowas in der Richtung. Wer sonst noch Ideen hat, wir nehmen sowas gern auf. Vielleicht machen wir dann irgendwie dann auch noch eine Wiki-Seite draus, das wäre ja vielleicht ganz sinnvoll. Ja. Ja, es ist nicht ganz klar. Ich war vorhin, bevor wir hier unsere Session angefangen haben, noch im Rechenzentrum der Universität oben, habe bei denen mal nachgefragt, hey Leute, wie sieht's aus? Ihr müsst euch doch im Prinzip mit dem auch beschäftigen, weil euch das doch alle Voraussicht nach auch treffen wird mit der Vorratsdatenspeicherung. Und ja, ich zitiere ihn mal nicht direkt, aber die Antwort war dann so, ja, damit müssen wir uns noch beschäftigen. Alle Voraussicht nach, ja, trifft's uns auch. Aber das, was man machen muss, wird wohl ähnlich aussehen wie das, was man bei der TKÜV hat. Sprich, bei der TKÜV werden die Gruppen von Betreibern und Providern in irgendeiner Form kategorisiert. Sprich, es gibt eventuell bestimmte Regelungen für Leute, die weniger als 1000 Nutzer haben auf ihren Diensten. Aber es ist... Bitte? Die Uni hatte über 1000. Also es gibt... Ja, das ist mit der TKÜV mal geschlossene Nutzergruppe. Geschlossene Nutzergruppen wird es wahrscheinlich bei der Vorratsdatenspeicherung nicht wirklich so in der Form geben. Ist auch die Uni der Meinung...
Entsprechend haben wir mal eine Zeit lang richtig aufgeräumt, richtig alte, externe, was weiß ich, rausgeschmissen.
Ja, trotz allem haben wir diesen Gastzugang, also insofern sind wir eventuell, oder ist die Uni halt doch ein öffentlicher Zugangsprovider, man weiß es nicht so genau, aber es wird damit gerechnet von Seiten des KITs, so inoffiziell, was man so hört, wenn man nachfragt, dass diese Vorratsdatenspeicherung hier die Uni treffen wird. Und es wird wohl aller Voraussicht nach so sein, dass natürlich dann zum einen bei den Zugängen immer das Doppel gespeichert wird zwischen Nutzername und IP. Und zum anderen bei Diensten, Telekommunikationsdiensten von Relevanz, sprich E-Mail-Server etc., was wir am Anfang schon gesehen haben, was da protokolliert werden muss, das wird wohl auch einfach gemacht werden müssen. Also diese beiden Dinge werden gemacht und dann ist im Prinzip schon der Kuchen gegessen, weil wenn ich die APIs protokolliere und die Namen protokolliere, dann komme ich da durch und habe die Leute dahinter. Habe dann die Überwachung komplett. Was wir nicht besprochen haben hier, wären Maßnahmen gegen diese ganzen Telefongeschichten. Ganz extrem signifikant finde ich in dem Zusammenhang die Positionsdatenspeicherung. Das muss man sich mal geben. Es werden hier über ein halbes Jahr lang die Positionen praktisch jeden erwachsenen Bundesbürgers gespeichert, weil im Prinzip, wenn er ein Handy mitgibt, wenn er telefoniert hat. Okay, stimmt, wenn er telefoniert hat. Ja. Ja, okay, aber das stimmt schon, das ist dann wieder was anderes. Ja. Ja. Aber wir haben das halt nicht behandelt. Das, was wir jetzt hier online gemacht haben, das ist auch nur ein Teilaspekt von dieser ganzen Geschichte. Wir machen jetzt halber voll den Schluss. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Ideen habt, Verfassungslage. Ah ja, stimmt, Vorratsdatenspeicherung. Machst du noch den klickst du mal den Link an? AK Vorratsdatenspeicherung? Oder was ist das für ein Link? Ja, kommen wir da auf den AK? Nico, deine Settings sind immer irgendwie. Ja, genau. Ja, whatever. Also die URL steht ja da, vorratsdatenspeicherung.de. Das ist der eigentlich richtige Weg, um sich gegen das, um diesem Zeug entgegenzutreten. Weil ihr habt gesehen, es ist nicht wirklich einfach, auf technischem Wege da was zu machen. Und die meisten Wege beinhalten auch, dass man schlicht und einfach ins Ausland geht, was nicht wirklich eine Lösung ist. Also die eigentliche Lösung ist die Verfassungslage, die, ich glaube, die AKV-Datenspeicherung initiiert hat. Ist das so? Ja? Da. Und wir hoffen alle und beten, dass das wirklich durchläuft. Es ist eigentlich aus unserer Sicht offensichtlich, dass die Vorratsdatenspeicherung gegen solche Sachen verstößt wie Fernmeldegeheimnis und Unschuldsvermutung. Sowas soll man einfach nicht machen mit seinen Bürgern. Also wir gehen fest davon aus, dass es scheitern wird. Und bis dahin kann man sich solchen Sachen bedienen. Das wäre aber der eigentlich richtige Weg. Ja, ich denke mal, da können wir es damit bewenden lassen. Weitere Diskussionen, technischer Art etc. machen wir dann wirklich beim Parasco. Habt ihr noch irgendwas? Nein? Sind wir zufrieden? Bitte? Ich fahre zu dem Museum. Ja, das können wir dann ohne Kamera machen. Bitte? Ja, genau. Machen wir ohne Kamera. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr installiert alle Tor oder was weiß ich was, irgendwelche VPNs und wünsche euch noch viel Spaß online.